stellen Sie diese Frage bitte in das dafür vorgesehene Saalmikrofon, was die Frau Kollegin Kutzner dann entsprechend zu Ihnen bringen wird. Das ist die Dame hier vor. dass Sie die Fragen bitte laut und deutlich in das Mikrofon hineinstellen, damit wir es dann danach auch entsprechend schön verpackt im Podcast hören können. Ja, außerdem darf ich Sie noch darum bitten, wenn Sie Fragen stellen sollten, dann bitte mit Ihrem Namen, Ihrer Funktion, und wir alle würden uns sehr freuen, in Ermangelung von ausreichender Zeit, dass Sie die Fragen wirklich recht kurz und präzise formulieren. So viel vorab. Kommen wir zum nächsten Punkt. Bei mir steht Vorstellung der Gäste. Ich beginne zu meiner Rechten. Das ist Michael Kretschmer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Bildung, Forschung, Kultur und Medien sowie Generalsekretär der CDU Sachsen. Tablet oder Tafel? Er sagt, wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Der kompetente Umgang mit digitalen Medien gehört zum Unterrichtsstoff wie der Satz des Pythagoras oder Literatur von Faust und Goethe. Deshalb müssen wir flächendeckend Schulen und Schüler mit Hard- und Software ausstatten sowie Medienkompetenz in alle Fächer integrieren. Wir brauchen eine Gesamtstrategie von Bund und Ländern. Neben mir sitzt Frank Haubitz, Landesvorsitzender des Philologenverbandes Sachsen sowie Schulleiter des Gymnasiums Dresden-Klotzsche. Er sagt, ein Tablet macht noch keinen guten Unterricht. In 10 Jahren wird es noch Tafel-, Kreide- und Frontalunterricht geben. Zu meiner linken Seite Konrad Degen, seines Zeichens Vorsitzender des Landesschülerrates Sachsen und Mitglied der Bundesschülerkonferenz. Er sagt, Tablets und neue Medien ersetzen keinen Lehrer, sie unterstützen aber den Unterricht und erleichtern die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern. Für ein sinnvolles Wirken müssen neue Medien fester Bestandteil von Schule und Unterricht sein und vor allem von Lehrkräften akzeptiert und gewollt werden. Ganz links außen, Professor Dr. Thomas Köhler, Professor für Bildungstechnologie und Direktor des Medienzentrums der TU Dresden. Er sagt, die Nutzung digitaler Medien in der Bildung, also in Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung, ist Alltag. Ich vermisse jedoch viel zu oft eine kompetente Bewertung von deren Wirkung in Bezug auf Funktion und Qualität von Aus- und Weiterbildung. Herzlich willkommen. Michael Kretschmer, ich würde mit Ihnen gerne beginnen. Welche Herausforderungen ergeben sich denn durch den zunehmenden Einsatz neuer Medien für die Bildungspolitik und wie kann die vorhin in Ihrem Zitat angesprochene Gesamtstrategie von Bund und Ländern denn aussehen?
Also zunächst mal denkt man ja bei diesem Thema an Geld und in der Tat ist das eine Frage, wenn man alle Schulen mit Tablets, PCs oder alle Schüler damit ausstatten will, kostet das. Aber ich sehe darin durchaus Chancen, weil wir ja die ganzen Lehrbücher, die es heute gibt und die Aufgaben, die Schulungsaufgaben, die Übungsaufgaben, das ist alles analog. Und die Tablets mit einer digitalen Untersetzung gibt schon die Chance, dass die Kinder dann schneller und einfacher die Dinge überprüfen können und dass wir Medienkompetenz, die ja heute häufig gelehrt wird in einzelnen Fächern, wir haben ja den Zustand durchaus schon, dass alle Schulen am Netz sind, dass wir überall auch moderne Kommunikationsmittel haben. Aber allzu häufig ist aus unserer Sicht, aus der Bundessicht, der Unterricht abgeschottet in einzelnen Segmenten. Wir wollen gern Medienkompetenz und Digitalisierung vermitteln in allen Fächern. Und das können Tablets aus unserer Sicht sehr befördern.
Herr Haubitz, wie gut sind neue Medien in den Unterrichtsalltag aus Ihrer Sicht denn zu integrieren und sind diese Tablets als Beispiel jetzt für Sie dann doch eher Segen oder eher Fluch?
Schwere Frage. Segen oder Fluch? Fluch. Ich habe mich jetzt gerade versucht bei, wie heißt das,
Facebook?
Facebook, bei Facebook anzumelden. Und habe unwahrscheinlich viel Rückmeldungen bekommen und Anfragen, warum ich mit den Leuten Bildern tauschen will. Anscheinend habe ich irgendwo den falschen Button getroffen und habe schief gelegen. Und ich glaube, hier sehe ich das große Problem. Das große Problem ist folgendes. Natürlich sind Tablets eine schöne Sache. Wenn ich meine Schüler betrachte und mir sage, ja, so ab Klasse 10 könnte ich sie vielleicht einsetzen, dort könnte ich vielleicht den Schülern so viel Medienkompetenz rübergebracht haben, dass sie damit umgehen können. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das vielleicht in der 5. Klasse geschieht oder noch weiter unten, dass man also einfach versucht, Schülern etwas rüberzubringen, mit dem sie nicht umgehen können. Die große Gefahr ist doch folgende: Wenn ich ins Internet gehe, ist der Schüler wirklich in der Lage, mit den vielen, vielen Informationen, die er dort erhält, umzugehen, sie richtig zu werten und, so wie ich, nie irgendwelche Fehler zu machen und den falschen Button zu treffen. Und hier sehe ich die große Gefahr, und ich glaube, dass der Lehrer als Bezugsperson immer noch derjenige bleiben wird und derjenige sein muss, der die letzten 20, 30 oder 40 Jahre war. Nämlich der Ansprechpartner, die Person, die vor der Klasse steht und die letztendlich dann versucht, diese Kompetenzen rüberzubringen, um vernünftig sich in diesen Medien zurechtzufinden. Denn die Gefahr im Internet, die ist schon ganz schön groß. Und letztendlich bin ich ja dann als Schulleiter wieder der Verantwortliche, der letztendlich den Kopf hinhält für das, was aus meiner Schule über den Surfer rausgeht.
Okay. Konrad Degen, was wünschen Sie sich persönlich für die Unterrichtsgestaltung? Also ich hatte vorhin ja das Eingangsstatement von Professor Köhler verlesen. Digitale Medien oder neue Medien sind Alltag. Genug Alltag oder ist da noch Luft nach oben aus Ihrer Sicht?
Also ich denke, es ist noch Luft nach oben, auch aus folgenden Gründen. Also ich wünsche mir natürlich als Schüler digitale Medien verstärkt in der Unterricht, aber auch in der Schule. Ich bin damit aufgewachsen. Ich kann es eigentlich nicht aus der heutigen Zeit ein Stück weit wegdenken. Und ich nehme es ein Stück weit zu wenig im Unterricht wahr, was aus meiner Sicht mehrere Gründe hat. Der Lehrer steht im Mittelpunkt, der auch damit umgehen kann. Also ein Lehrer kann mir nichts vermitteln, mit dem er selbst nicht umgehen kann oder nicht umgehen will. Das heißt, wir haben zwar eine relativ gute Ausstattung in der Fläche, was zum Beispiel interaktive Tafeln angeht. Das sind interaktive Tafeln, wo mit Hilfe eines Beamers mit Stiften und Ähnliches markiert werden können. Also der komplette Unterricht statt der herkömmlichen Tafeln mit Kreide eigentlich digital gemacht werden kann. Das kann gespeichert werden. Das Problem ist nur, die Lehrer nutzen es sehr selten. Was mehrere Gründe haben kann. Ein Grund, der finde ich menschlich sehr nachvollziehbar ist: Wenn ich mit der Sache nicht umgehen kann, dann traue ich mich nicht an die Sache ran. Zumal ich vor einer Klasse von Schülern stehe, denen den Unterricht vorbeibringen muss, also ein Stück weit Verantwortung übernehme, damit die ihr Lernziel erreichen und eigentlich die Zeit nicht dafür opfern kann, mich mit herausfinden, wie diese Tafel funktioniert, auseinandersetzen kann. Das heißt, wir bräuchten da mehr Fortbildungen, mehr auch in die Richtung, wie der Lehrer didaktisch damit umgehen kann, mit Medienkompetenzen, wie er das vermitteln kann. Und da mangelt es aus meiner Sicht, glaube ich, in Sachsen noch sehr, sehr stark. Das heißt, die Ausstattung an den Schulen ist schon relativ gut, gerade was diese interaktiven Tafeln angeht, aber die Weiterbildung, die Fortbildung von den Lehrern, die ist zu unzureichend. Und dann gibt es natürlich auch die, sozusagen die Gruppe von Lehrern, ich würde sagen ein geringer Teil, aber die sagen: Ich habe seit 20 Jahren meinen Unterricht so gemacht mit Tafel und Kreide. Ich bin auf meine alten Tage nicht gewillt, meinen Unterricht nochmal zu überdenken, zu schauen, wie ich das ein Stück weit in den Unterricht mit einbeziehen kann. Und das ist das, was mich als Schüler ein Stück weit enttäuscht macht, weil wenn man moderne Medien hat, die Chance hat, das zu nutzen, dann sollte man das auch tun. Und eine Ausrede, ich mache meinen Unterricht schon immer so, das fördert nicht gerade den besseren Bildungserfolg.
Professor Dr. Köhler, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Einbindung neuer Medien in das berufliche Leben. Betrachten wir mal so die Evolution der digitalen Medien und wie weit sie angekommen sind. Welche Entwicklungsstufe haben wir denn da aus Ihrer Sicht erreicht momentan?
Also im beruflichen Alltag sind die Medien je nach Branche natürlich unterschiedlich stark etabliert. Man muss aber jetzt auch im Umkehrblick sozusagen sehen, dass viele Impulse, die wir im Bildungssektor erleben, durchaus aus dem beruflichen Alltag kommen. Also wenn ich an das Stichwort E-Learning denke, dann ist das was, was nicht aus der Hochschule oder aus der Schule per se kommt oder primär kommt, sondern was eigentlich aus dem Kontext wirtschaftlicher oder betrieblicher Fortbildung kommt. Und so lassen sich viele Beispiele finden, wo ich denke, wir ganz gut lernen können, auch von dem, was in der betrieblichen Praxis schon Platz gefunden hat, dort auch solche Trends aufzugreifen. Platz das inzwischen oder welchen Status das erreicht hat, nochmal auf die Frage einzugehen, die Sie gestellt haben. Ich habe kürzlich, ich weiß nicht mehr von wem, gehört, wir befinden uns sozusagen in der Eintrittsphase ins digitale Zeitalter. Ich glaube, da ist was dran. Wir fangen gerade an, unsere kulturelle Praxis betrieblich oder beziehungsweise im Wirtschaftsleben, aber eben auch privat und im Bildungskontext anzupassen, dass das sprunghaft geschieht. Das zeigt sich an der Diskussion hier, die wir gerade führen. Ich habe gerade zurückgedacht, ich war schon mal auf so einem Podium vor 4, 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, habe es auch nicht nachgeschaut heute. Und ich muss sagen, da liegen Lichtjahre dazwischen, wenn ich die Argumentationen hier in der Runde jetzt schon höre.
Trotzdem noch Einstiegsschwelle, meinten Sie gerade. Erwarten wir da vielleicht dann noch ein bisschen zu viel, wenn wir jetzt sagen, iPads in die Schulen?
Nee, überhaupt nicht. Ich will ein privates Beispiel dazu bringen. In diesem Jahr kommt mein jüngstes Kind in die Schule und ich habe jetzt überlegt, ob ich nicht mal irgendwo in der Kultusbehörde, ist nicht in Sachsen, muss ich sagen, eine Kultusbehörde anrufe und frage, welche Schule dann den Unterricht mit iPads anfängt. Weil ich an Ranzen und es gibt viele so technische Merkmale, die das eigentlich ganz angenehm gestalten würden, wenn man damit auch das Schreiben lernen und Ähnliches verknüpfen könnte. Meine Frau hat mir dann gesagt, das kannst du nicht machen, du wirst deinem Kind damit Steine in den Weg legen, das allein durch so eine Rahmenbedingung, das ist doch die Tochter von dem, der wollte, dass wir mit diesen Geräten arbeiten. Ja? Also das ist durchaus schwierig, das zeigt auch den kulturellen Konflikt, der dahinter steht und ich denke, das ist was, worüber wir sehr, sehr ernsthaft reden müssen und dann natürlich auch Taten Konsequenzen folgen lassen sollten.
Wie sehen die Taten am effektivsten aus, Herr Kretschmer?
Also zunächst einmal, ich glaube in der Tat, wir sind am Anfang und für mich sind jetzt schon in den ersten Wortmeldungen ganz paar Punkte, die ich auch so immer wieder überlege. Das eine ist die Frage, was bedeutet das, wenn da Unfug gemacht wird und die Gefahren des Internets. Ich glaube, das ist das, wo wir als Bildungspolitik sagen müssen, ja, und genau deswegen, weil das Internet so in der Tat ein Riesenraum ist, erstens er viele Gefahren birgt, zweitens eine Informationsflut, die so gewaltig ist, dass sie wirklich niemand selber überblicken kann. Genau deswegen brauchen wir den Einsatz dieser modernen, neuen Medien im Internet, damit die Kinder genau das, was sie im wirklichen Leben draußen am Ende, dem sie bestehen müssen, damit sie das auch in der Schule lernen können. Das Erste. Das Zweite ist, ich verstehe das komplett, wenn ein Schulleiter sagt, ja wisst ihr, aber ihr müsst ja auch mal sehen, welches Personal habe ich denn da jetzt? Ich habe tolle Lehrer, Vorbilder, Persönlichkeiten, die ihren Frau oder ihren Mann stehen, die Respektspersonen sind und die seit 10, 20, 30 Jahren hervorragenden Unterricht machen. Und die aber auf der anderen Seite, zumindest zu einem Teil, nicht das Wissen haben, was Jugendliche vielleicht im Alter von 15, 16 Jahren haben. Und da kommt ein Problem. Deswegen muss man auch sagen, was wir heute anfangen und diskutieren, muss nicht morgen dazu führen, dass es flächendeckend und zu 100% eingesetzt ist, sondern wir müssen heute anfangen, uns klar zu werden, wie wir es in Zukunft haben wollen, damit wir diejenigen, die heute auf der Universität sind, dazu in die Lage versetzen, das auch vernünftig umzusetzen. Und dann ist in diesem Zusammenhang eins für mich ganz wichtig. Das haben wir im letzten Jahr diskutiert vor dem Hintergrund Verbraucher. Sie haben heute im Bereich der Digitalisierung, der Netzpolitik ganz viele sogenannte Nerds, die sich darin gefallen, dass sie die Besten sind, die Klügsten sind, dass sie sowieso alles wissen und alle anderen sind irgendwie ein bisschen dumm. Und das finde ich, damit kommt man nicht weiter. Das schadet dem Ganzen auch. Wir müssen 100% der Bevölkerung versuchen mitzunehmen. Und die, die jetzt, so wie mein Vater, von diesen ganzen Dingen keine Ahnung haben, langsam und vernünftig in die Lage versetzen, dass sie da mitmachen können. Wenn die Leute Angst haben, und das gilt in diesem Fall für das Lehrpersonal, dann ist schon Schluss, dann ist jede Möglichkeit, da was zu vermitteln, vertan. Deswegen, ich möchte gern, dass wir heute darüber sprechen, um in einem mittelfristigen Zeitraum die Dinge so zu steuern, dass wir dann zu einem Ergebnis kommen, wenn wir vielleicht in 5 Jahren hier sitzen und sagen, guck mal, das haben wir damals diskutiert, haben wir die Weichen richtig gestellt.
Okay. Herr Haubitz, nehmen wir mal als Beispiel den Mathematikunterricht. Der war ja früher, ja, mit Rechenschieber noch, ganz früher irgendwann mal. Dann kamen irgendwann die Grafiktaschenrechner auf. Gab es da auch einen gewissen Aufruhr im Kollegium damals, als es darum ging, setzen wir die jetzt ein oder nicht? Und mal noch weitergedreht, wäre es nicht in dem Fall ganz logisch und das einzig Richtige, das iPad in die Hand zu nehmen?
Also ja, mit den Erfahrungen des grafikfähigen Taschenrechners auf jeden Fall. Euphorie, wir setzen ihn ein. Er war da und brachte nur Probleme. In der Zwischenzeit hat man erkannt, und das ging nur eine ganze Weile, ungefähr 8, 9 Jahre, dass man den Taschenrechner nicht mehr in Klasse 5 einsetzen muss, sondern dass man den Schüler vielleicht mal befähigt, sich im Zahlenraum zurechtzufinden und die Schönheit auch des Zahlenraums und die Zusammenhänge zu erkennen, um dann später mit dem Rechner umzugehen und die Ergebnisse zu überprüfen, die der Rechner gibt. Und ich kann mir in diesen Erkenntnisprozess, den möchte ich an sich nicht nochmal durchmachen, weil ich war damals bekennender, grafikfähiger Taschenrechner-Hasser, weil der uns alles durcheinander gebracht hat. Ich selber unterrichte Mathematik und bin heute natürlich glücklich, dass ich den Taschenrechner jetzt erst ab Klasse 8 einsetze, wo er dann wirklich Sinn macht. Ich komme in die ersten Funktionen rein, die grafischen Darstellungen. Ich kann Zusammenhänge erkennen, ich kann den Schüler Nullstellen berechnen lassen, kann ihn das dann darstellen, kann ihn das überprüfen lassen. Also alles zu seiner Zeit und natürlich alles mit dem Personal, das ist ganz, ganz wichtig. Sie dürfen bitte nie vergessen, das hat mich vor uns ein bisschen gestört, meine Damen und Herren. Ich bin einer der Jüngsten in meinem Lehrerkollegium. Ich habe also vor 22 Jahren als Schulleiter angefangen, war damals 32 und bin inzwischen etwas älter, 22 Jahre. Und mein Kollegium, und da danke ich Herrn Kretschmer, ist mit mir gewachsen, hat ganz tollen Unterricht gemacht und hat das Gymnasium im Grunde zu dem gebracht, was es heute ist. Aber ich muss akzeptieren, dass es dort auch Kolleginnen gibt, die sagen, ich möchte meine Zeugnisse nicht mit dem Rechner erstellen. Was ich als Schulleiter nicht schlecht finde. Denn so ein handgeschriebenes Zeugnis hat noch einen gewissen Flair, noch einen gewissen Touch und bringt noch ein bisschen Persönlichkeit auch des Lehrers rüber. Also alles Step by Step. Natürlich müsste es jetzt in die Ausbildung mit rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich die Lehrerausbildung heute sehe, dann muss das ganz einfach rein, weil es in 10 Jahren mich bestimmt noch mit der Kreide gibt, aber den jungen Kollegen dann an anderen Medien zu arbeiten und viel intensiver, das wird so sein. Aber ich warne vor einer Euphorie und ich warne vor Aktionismus und das ist, glaube ich, im pädagogischen Prozess ganz, ganz wichtig, das mit Bedacht und ganz, ganz vorsichtig einzusetzen, um keinen größeren Schaden anzurichten.
Professor Köhler, es ging gerade um die Ausbildung der Lehrer.
Ja, das spricht mich ja direkt an und ich danke auch für den Impuls, dass die Lehrerausbildung tatsächlich eine große Rolle spielt dabei. Das ist sicherlich eine ganz wesentliche Antwort auf die Frage, welche Kompetenzen sind denn im Lehrkörper vorhanden? Nämlich zu schauen, wer sind die Jungen oder beziehungsweise wie kommen die dann auch dahin? Aber es ist natürlich so, dass wir einen solchen Generationswechsel oder einen Wandelprozess aufgrund einer sich verjüngten Lehrerschaft bloß ganz allmählich erleben. Das wird zwar ganz schöne Stöße geben in den nächsten, ganz schöne Sprünge geben in den nächsten Jahren, aber trotzdem ist das, glaube ich, bloß ein Teil der Antwort. Ich denke auch, dass es insgesamt eine Frage der Schulkultur ist und wir haben natürlich mit diesen digitalen Medien ein tatsächliches Problem dahingehend, dass wir gar nicht wissen, was denn die Lösung ist oder was der Standard sein wird in 3, 5, 10 Jahren. Die Diskussion vorangehend hat das ganz gut gezeigt, wie dynamisch die Landschaft ist und andererseits bin ich natürlich als Wissenschaftler daran interessiert, möglichst begründet Empfehlungen zu geben, das heißt erstmal auch zurückhaltend zu sein, Dinge zu studieren und dann vielleicht auch eine Prognose zu wagen. Und das ist nicht ganz trivial dann zu sagen, wenn so eine Prognose, die vielleicht gar nicht so weit nach vorn blickt, treffe ich aber, aus der treffe ich Ableitungen, die dann für eine Ausbildungssituation erstmal meiner Studenten der Pädagogik und dann im zweiten Schritt auch der neuen Lehrerinnen und Lehrer für 5 oder für 20 Jahre reichen müssen. Was für mich dabei deutlich wird, ist, dass das Stetige der Wandel ist. Dass das Stetige die Neugier ist und auch die Bereitschaft, mit Veränderungen zu hantieren. Und ich denke, das ist etwas, was natürlich auch nicht bloß die Kultur in der Schule ausmacht. Wir haben in der Hochschule ganz ähnliche Situationen. Altersdurchschnitt beziehungsweise möglicherweise auch bestimmte Interessenlagen, bestimmte Lebenserfahrungen, die gemacht wurden, die man natürlich nicht mit einmal entwerten kann und auch nicht darf. Dort bedarf es also tatsächlich eines vorsichtigen Herangehens, aber eben auch eines offenen, eines engagierten und eben auch nach vorn blickenden und auch experimentierfreudigen Handelns. Und das ist, denke ich, kann ein Ansatz sein, dann auch eben egal mit welcher Altersgruppe, aber mit den Kolleginnen und Kollegen durchaus auch ganz entspannt mit Veränderungen umgehen zu können.
Gerne was ergänzen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man sagt, die Lehrer sind ein bisschen alt und sind eben nicht damit aufgewachsen. Das mag sicher richtig sein, aber ich erlebe auch viele Lehrer und das geht anderen Schülern auch so, die relativ im hohen Alter sind und trotzdem diese Medien nutzen, weil es ein Stück weit eben doch nicht nur was mit dem Alter zu tun hat, sondern einfach mit Interesse. Und das heißt, auch teilweise junge Lehrer, die an die Schulen kommen, sind erstmal bemüht, einen ordentlichen Unterricht zu machen ohne diese Medien, weil das ist eine weitere Ebene an der Herausforderung, sodass auch sehr viele ältere Lehrer diese Medien nutzen und auch versuchen, weil sie einfach ihr Interesse da haben. Und ich glaube, dieses Interesse müsste man genau wecken, und um genau diese Ängste abzubauen. Und das ist in meinen Augen der Knackpunkt. Wenn der Lehrer wirklich sagt, er hat Interesse, das zu machen, dann müsste man sowas stützen. Und dieses ganze Thema moderne Medien müsste viel mehr in die Schulen rein. Also ich meine, warum ist es denn nicht in der Gesamtlehrerkonferenz bei jeder zweiten Sitzung meinetwegen Thema, warum nicht in der Schulkonferenz? Warum stelle ich den Lehrern nicht in einfach in feste Zimmer überall flächendeckend diese interaktiven Tafeln rein? Dann können sie sich darauf einstellen, da können sie experimentieren, ausprobieren und das im Unterricht nutzen. Und ich habe natürlich auch junge Lehrer, die vielleicht schneller sich mit diesen neuen Medien auseinandersetzen können, die den älteren Lehrern auch was beibringen können. Das heißt, da profitieren beide davon, die Jungen und die Alten. Genauso wie die alten Lehrer den jungen Lehrern versuchen, pädagogisch Tricks und Hilfestellungen zu geben, um einen guten Unterricht zu machen, können die jungen Lehrer auch den älteren Möglichkeiten und Hinweise geben, wie man einen besseren Unterricht macht, mit interaktiven Tafeln machen kann oder wie das überhaupt funktioniert. Und ich finde, ein ganz entscheidender Punkt ist, nicht nur bei neuen Medien über den Unterricht zu sprechen, sondern auch über die Schule. Also was ich als Schüler vermisse, ist zum Beispiel, dass alle Lehrer im ganze Kollegium einheitliche E-Mail-Adressen haben, wo ich den Lehrer kontaktieren kann. Wo ich mal fragen könnte, ich habe eine Frage zu der Hausaufgabe, wann muss ich das abgeben? Das ist eine Realität, die an Sachsens Schulen nicht wirklich weit verbreitet ist. Dass es auf der Webseite oder intern am Anfang des Schuljahres einen Zettel gibt mit E-Mail-Adressen von den Lehrern, wo man mal was nachfragen kann. Was ich auch vermisse, ist zum Beispiel ein Netzwerk, ein internes, wo der Lehrer meinetwegen Unterrichtsvorbereitungen hochladen kann für die Klasse, wo er weiterführende Aufgaben zur Verfügung stellt, wo der Schüler sich individuell, je nachdem, aber sagt, ich habe den Stoff gut verstanden, ich muss weniger üben oder ich muss halt noch üben, sich Aufgaben nehmen kann. Also nach dem Unterricht weiterlernen kann. Und das sind schon für mich erste Schritte, was wenig mit dem Unterricht zu tun hat, sondern eigentlich nur ein bisschen mit der Tatsache, wie ich Schule ein Stück weit strukturiere mit diesen modernen Medien. Und diese Offenheit, die man dafür braucht, die fehlt mir einfach ein bisschen. Und da muss man einfach das Interesse wecken.
Okay, wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum.
Guten Tag, Bosse ist mein Name. Wir sprechen jetzt innerhalb in der Schule und der Schülersprecher hat jetzt sehr deutlich gemacht, es geht einen dichten Schnitt hinaus. Wir als Eltern würden natürlich dann auch stärker mit einbezogen werden. Vielleicht auch die Angst der Lehrer vor diesen digitalen Tafeln, es wird dann ja dokumentiert. Wir wissen nicht, wo es bleibt, taucht es im Netz auf, werden die Lehrer plötzlich kontrolliert durch die Eltern? Können wir eventuell die Hausaufgaben, die die Kinder bekommen sollen, im Netz abends selber nachlesen, dass wir nicht mehr das Hausaufgabenheft haben und. Also da würde ich diesen Aspekt der Eltern auch noch mit einbeziehen. Mhm.
Vielen Dank dafür. Wollen wir trotzdem mal kurz zu Ihnen weitergehen. Also Eltern einbeziehen, ja, okay, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite einheitliche E-Mail-Adressen von Lehrern, damit sie regelmäßiger mit ihren Schülern in Kontakt treten. Wunschszenario, so schwierig umzusetzen, wie sehen Sie das aus der Praxis?
Also ist ja an sich nicht das Problem, der Lehrer, der die E-Mail-Adresse rausgeben will, gibt sie raus. Also irgendwo muss man dem Lehrer auch schon das Recht geben, nach 20 Uhr dann mal abzuschalten. Ansonsten kommuniziert er mit Eltern, mit Lehrern, mit Kollegen, Schülern und. Dort sehe ich an sich kein Problem. Also der Lehrer ist jederzeit erreichbar. Und dass ich versucht habe, bei Facebook drauf zu kommen, was mir bestimmt mit Hilfe meiner Schüler in nächster Zeit noch gelingen wird, hat natürlich auch folgenden Hintergrund. Wenn ich meine Schüler binnen kurzer Zeit erreichen möchte, dann schaffe ich das heutzutage nicht mehr über einen Aushang. Dann muss ich als Schulleiter über Facebook gehen und dann bin ich am Schüler dran. Also wir werden uns in den nächsten Jahren dort nicht verwehren können. Auch als ältere Kolleginnen und Kollegen werden wir diese Wege gehen und werden die Kommunikation weiter fortsetzen. Dass es gewisse geschützte Bereiche gibt, die gibt es auch bei mir am Gymnasium, zum Beispiel den Vertretungsplan, zum Beispiel E-Mail-Adressen der Lehrer. Das hat ganz einfach auch was mit Datenschutz zu tun. Und wenn man sich damit beschäftigt, da muss man dann auch schon ein bisschen aufpassen, wenn man Netzwerke schafft. Und auch mit solchen Netzwerken kann man ganz schnell auf der falschen Seite sein. Also ich warne immer wieder, wir müssen wirklich vorsichtig an die Neuen, wir werden uns nicht verwehren können, wir müssen sie in die Schule lassen. Unsere Jugend lebt uns das vor. Und wir als Lehrer und Lehrerin werden diesen Weg ganz einfach mitgehen müssen. Aber vorsichtig, vorsichtig.
Vielleicht ist ja auch dieses Thema Tablet statt Tafel schon wieder 2-3 Schritte zu weit. Vielleicht kann man ja schon mal bei dem anfangen, was Sie jetzt gerade angedeutet haben, nämlich diese Interaktion Lehrer und Schüler. Und wie wird die denn in Zukunft aussehen? Also zu meiner Schulzeit, die ja noch nicht so lange her ist, war nach dem Verlassen der Schule der Kontakt mit den Lehrern eigentlich beendet. Es sei denn, man ist irgendwie zu Hause vorbeigegangen. Das ist aber in den 10 Jahren, glaube ich, ein- oder zweimal passiert. Und dann hatte das andere Gründe. Das ist ja schon etwas ganz Neues, dass es diese Interaktion überhaupt nach dem Ende des Unterrichts gibt. Und die Frage ist, jetzt so für mich, wenn ich das höre, wollen wir versuchen, in Sachsens Schulen eine einheitliche Infrastruktur zu schaffen, wo wir wirklich vernünftige diese E-Mail-Adressen schaffen, wo wir vielleicht diese geschützten Bereiche schaffen, dass es in gewisser Weise standardisiert ist über alle 1000 Schulen, die es in Sachsen gibt? Oder ist das schon wieder veraltet und wir reden lieber doch darüber, dass es in Zukunft alles über Facebook läuft?
Ich glaube, man kann den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Also man kann das ein Stück weit parallel machen, aber nicht den zweiten. Also insofern finde ich diesen Ansatz zu sagen, Tablet ist erstmal weiterer Ferne, wobei es auch in Sachsen Schulen gibt, die Tablets haben. Auch bei Schülervertretern ist das ein großes Thema. Entsteht auch offene Diskussion, wir wollen das auch haben. Aber ich glaube wirklich, diese Tatsache, sich einfach mal die Gedanken zu machen, wie man die Kommunikation zwischen Schüler und Lehrer verbessern kann, gerade eben, dass es eben standardmäßig wie in jedem Unternehmen Unternehmens-E-Mail-Adressen gibt, kann es auch für die Schule E-Mail-Adressen geben für die Lehrer. Es müssen ja nicht die privaten E-Mail-Konten sein, sondern einfach von der Schule her. Und dann habe ich halt wirklich die Möglichkeit, auch außerhalb der Schule sozusagen da mal eine Frage zu stellen. Und ich glaube, niemand erwartet von einem Lehrer, dass er abends 23 Uhr noch eine Mail beantwortet. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, mehr Fragen und Hilfestellungen loszuwerden. Und das wäre genauso ein Punkt. Genauso wie ich auch so einen internen Lernbereich sinnvoll finde für die einzelnen Klassen, wo der Lehrer halt weitere Aufgaben geben kann oder eben seine Unterrichtsvorbereitungen mit paar die wichtigsten Punkte, meinetwegen die Definition und eine Beispielaufgabe in Mathematik, einfach online hochzustellen, damit man sich das auch zu Hause angucken kann und weiterlernen kann. Weil die Möglichkeit ist, wie Sie schön gesagt haben, Herr Kretschmer, wenn ich aus der Schule raus bin, dann ist der Kontakt mit 99% der Lehrern, es sei denn, ich habe die private E-Mail-Adresse, wer sie mir gegeben haben, einfach nicht da. Und das ist eine Sache, wenn ich gerade nachmittags lernen muss, die mehr als schwierig ist.
Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, also niemand erwartet, dass man in irgendeiner Art und Weise um 23 Uhr vom Lehrer noch eine Antwort bekommt. Ist, denke ich, klar soweit, dass auch mal ein Lehrer Feierabend hat, klar. Aber warum hebe ich mir dann die Frage nicht gleich für den nächsten Tag auf, wenn ich den Lehrer doch eh in der Schule sehe, könnte man jetzt ja entgegnen.
Gut, ich habe erstens nicht jeden Lehrer jeden Tag in der Schule und dann haben wir auch die Situation, dass wir relativ viele Abordnungen haben und Ähnliches. Ja. Ich will das jetzt nicht zum Thema machen, aber die Lehrer sind ja auch sehr, sehr mobil, teilweise an mehreren Schulen und Ähnliches, so dass es mir auch schwerfällt in der Pause. Die Pausenzeiten sind ja auch begrenzt. Ich weiß auch nicht unbedingt, wo der Lehrer ist, sozusagen diesen Lehrer zu treffen. Ich könnte zum Beispiel per Mail mir einen Termin geben lassen in der Mittagspause, um das zu besprechen, wenn ich ein Problem habe. Gerade sicherlich auch für langfristige Hausaufgaben, was Hausarbeiten angeht oder Vorträge, ist es sinnvoll, das über Mail auch zu machen, weil man da einfach doch den direkteren Draht hat.
Habe ich verstanden, Herr Degen. Wir haben eine neue Wortmeldung aus dem Publikum.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Dietrich, ich habe zurzeit 4 Kinder in der Schule. Das 5. kommt in 2 Jahren dann auch rein. Das 1. geht dann wieder raus. Insofern habe ich nie mehr als 4 drin. Aber was sehr auffällt, ist, dass, was Sie, Herr Degen, angesprochen haben, dass es extrem davon abhängt, was die Lehrer von der Beziehung dafür haben. Das ist überhaupt nicht unbedingt eine Frage der Weiterbildung, das ist eine Frage der Begeisterung für die Technik. Deswegen habe ich auch 2 Anmerkungen dazu. Punkt 1, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich halte überhaupt nichts davon, dass Sie jetzt Millionen von Geld rausschmeißen, um irgendwelche Technik anzuschaffen, die nach 2 Jahren sowieso wieder veraltet ist. Das ist in meinen Augen ein totaler Blödsinn. Aber es ist überhaupt nicht Blödsinn, zum Beispiel einen E-Book-Reader anzuschaffen für die Klassenbücher. Die ganzen Leihexemplare, die zum Beispiel auch dann in der Schule bleiben, die man nicht mit nach Hause nimmt oder bei der Ranzen dann so schwer wird, weil eben diese schönen, guten Bücher, die auch ein bisschen halten, dann auch ein gewisses Gewicht mit sich herumbringen. Ja, und dann hat man das Buch nicht mit dabei. Und dann gibt es noch einen wissenschaftlichen Aspekt, den wird der Kollege sicherlich von der Universität kennen. Es gibt also auch Untersuchungen, die zum Beispiel Legastheniker wesentlich besser lesen können, wenn zum Beispiel der Abstand zwischen den Buchstaben ein kleines bisschen größer ist. Und das könnte man zum Beispiel mit einem elektronischen Leser machen. Mit einem Schulbuch? No way. Es sei denn, man druckt die für Legastheniker nochmal extra. Und man stellt dann auf einmal fest, dass die genauso gut lesen lernen können, bloß wenn man ihnen ein kleines bisschen entgegenkommt. Und wenn man so einen E-Book-Reader hätte für Schulbücher, wo die gesamten Schulbücher einer Grundschule zum Beispiel draufpassen, und der 4 Jahre hält, wo ist das Problem? Sowohl beim Pricing als auch bei der Technik. Und der zweite Punkt ist mit der Medienkompetenz, sorry, ich bin wahnsinnig erschrocken, sorry, dass ich den Namen vergessen habe. Wenn Sie mit Medienkompetenz und demzufolge mit Internet aus einer 9. Klasse anfangen, ist das Sowas von zu spät. Das, das sind sämtliche Züge abgefahren, sogar die Bummelzüge. Und es, denken Sie bitte auf einen Punkt nach. Es geht nicht darum, Technik mit Internet gleichzusetzen. Überhaupt nicht. Es geht bloß darum, eine Kompetenz mit der Benutzung von Medien zu erreichen, wo man zum Beispiel, der Degen das auch aus meiner Brief sehr schön angesprochen hat, auch nachmittags einfach nochmal was nachlesen kann, weil man zum Beispiel den Unterrichtsstoff hochgeladen findet, weil man vielleicht doch nicht alles richtig abgeschrieben hat. Glauben Sie mir, ich habe relativ häufig bei meinen Kindern feststellen dürfen, war nicht ganz so das Optimale, was sie abgeschrieben haben von der Tafel. Und gerade das Thema mit den Hausaufgaben, es gibt halt Kinder, die schreiben sehr diszipliniert in das Hausaufgabenheft hinein. Nun, ich habe 4 zurzeit in der Schule, es gibt welche, die machen es nicht ganz so diszipliniert. Und wenn man dann als Eltern so einen kleinen Bereich hätte, nochmal nachzuschauen, nun wäre das nicht unbedingt schlecht. Wie gesagt, keine Angst vor der Technik.
Gut, vielen Dank. Ja, keine Angst vor der Technik. Millionen rausschmeißen für E-Book-Reader, für iPads etc., knüpft sich schon die Frage irgendwo an. Ne? Wenn wir jetzt irgendwo mobile Endgeräte, multimediafähige Endgeräte an die Schulen bringen wollen, wie finanzieren wir es denn? Wäre da unter Umständen auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht die großen Hersteller, nennen wir sie Samsung, Apple etc., damit ins Boot holt?
Ja, natürlich kann man das machen. Und es ist ja auch klar, dass hier, wenn man das anfängt, dann nicht die Luft innerhalb von ein paar Jahren ausgehen darf, denn das bedarf natürlich tatsächlich eines immer wieder neuen Anschaffen, eines Rollierens. Nach 2-3 Jahren sind die Geräte in der Tat in aller Regel dann veraltet. Wie man das dann macht, muss man sehen. Man hat dann natürlich Effekte, wenn man für alle Schüler das anschafft, dann werden die Preise auch niedriger. Man muss die Eltern, die Jugendlichen natürlich in die Pflicht setzen, dass sie für das Gerät verantwortlich sind. Ansonsten landen die Dinger relativ schnell in der Pfütze und dann schaffen wir als Staat wieder was an. Also diese Fragen muss man alle klären. Aber ich sehe auch in dieser Möglichkeit, dass auf ein Gerät die Bücher aller Schulbuchverlage passen, dass dahinter interaktive Anwendungen sind, sehe ich sehr, sehr viele Vorteile. Und gleichzeitig habe ich, weiß der eine oder andere auch, vehement widersprochen, als vor einiger Zeit aus Hamburg die Diskussion kam, sollen die Kinder heute überhaupt noch Schreibschrift lernen? Ist das überhaupt noch ein Wert, wenn die Kinder tatsächlich richtig schreiben lassen? Da habe ich gesagt, natürlich, das ist total wichtig. Das ist eine Frage der Motorik und alleine, dass man Schreibschrift lernt, lernt man sich ganz anders zu organisieren. Und ich finde, hier geht es einfach darum, jetzt einen Weg sich zu überlegen, wo wollen wir in 5 oder 10 Jahren sein? Den muss man dann maßvoll beschreiten. Für mich geht es darum, jetzt die Themen in die pädagogische Unterrichtung in den Hochschulen einzubauen. Für mich geht es darum, das finde ich ein schönes Bild, auch wenn der Schülerrat das so sieht, so ein Stück weit die Begeisterung bei den Lehrern zu wecken, ihnen dann die Möglichkeit auch zu geben, über die Ressourcen zu verfügen, dass tatsächlich etwas von unten wächst. Und noch einmal, wenn wir anfangen, Angst zu machen, das musst du jetzt als Lehrer, ansonsten kannst du hier nicht mehr unterrichten, dann hat man schon verloren. Das wirklich Entscheidende ist die Qualität des Unterrichts. Und die hängt nicht von dem Tablet ab oder von der Tafel, der Multimedia-Tafel, sondern die hängt von der Person ab. Ich persönlich glaube nur, dass es wichtig ist, dass wir diesen Aspekt Digitalisierung und Internet in einem stärkeren Maße jetzt in die Schulen, in die Ausbildung reinkommen, weil das Zukunftsthema ist. Und wenn ich sehe, wie Jugendliche heute versuchen, im Internet Dinge zu finden und für sich aufzuklären, weil sie Hausaufgaben machen müssen, in Religionsunterricht oder zum Reformationsjubiläum oder auch Mathematik, Physik, und wie sie dabei Fragen stellen und wie sie dabei vorgehen, dann weiß ich, das wird so nichts, das geht schief. Und wir wollen ja, ein Anspruch von Schule war auch immer, Kinder, Jugendliche zu selbstbewussten, wissenden, entscheidungsfähigen jungen Menschen zu machen. Das bedeutet nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch zu erziehen. Und früher war das die Zeitung, früher war es der Fernseher, und jetzt ist es in einem immer stärker werdenden Maße das Internet. Wir brauchen einfach diese Kompetenz. Wie geht man damit um? Wie wertet man das? Wie schiebt man auch Dinge beiseite? Alleine diese Erfahrung zu sagen, du musst diesen Kasten auch beiseite legen für eine gewisse Zeit. Du kannst den nicht, wenn du Mathematik-Hausaufgaben machst, daneben haben und permanent bei Facebook oder Twitter irgendwas tun. Alleine dieses zu vermitteln, es ist total wichtig. Und ich wäre froh, wenn die Mehrheit der Kollegen im Deutschen Bundestag das mal gelernt hätten. Denn es ist wirklich schlimm zu erleben, wenn sie morgen oder übermorgen dahin gehen würden mit mir gemeinsam in den Ausschuss für Bildung und Forschung. Und es gibt eine Anhörung oder ein Expertengespräch. Peter Gruß, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, wird kommen. Und ich kann Ihnen sagen, wie das ausgeht. Die Vorsitzende begrüßt, Herr Gruß fängt an mit seiner Rede und 99% der Kollegen guckt auf das iPad und macht irgendwelche Dinge. Und da muss man sagen, das ist doch furchtbar. Das ist doch ein Zustand, der kann doch nicht so sein.
Wir haben noch mal eine Wortmeldung aus dem Publikum, oder möchten Sie dazu noch? Okay, dann bitte.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Danny Roller. Ich bin Geschäftsführer der EdSketz GmbH und Herausgeber eines studien- und berufsorientierten Schülerplaners. Es ist ja noch ein sehr klassisches Medium und ich hätte jetzt mal an die Runde gern die Frage gestellt, wie Sie diesen Einsatz dieses klassischen Mediums unter dem Aspekt neue Medien in der Bildung setzen.
Würde ich vielleicht mal anfangen als Schüler, ist ein Stück weit an mich gerichtet. Ich glaube, wenn man was in der Hand hat, also sozusagen ein Heft oder was es auch immer wieder ist, dann ist das was sehr, sehr Wertvolles. Ich kann es mir angucken, ich kann es umdrehen, ich kann rumblättern, ich habe was Festes vor mir. Insofern ist es auch gerade, um das den Leuten publik zu machen, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache, wenn man wirklich was an die Schulen schickt und irgendein Heft in der Hand hat. Allerdings, und ich glaube, da sollte man den Zug nicht verpassen, gerade was die Smartphones angeht. Wir haben vorhin gehört von dem Vortrag von dem Herrn von der Vodafone, wie weit sich auch die ganze Breitbandentwicklung und der Ausbau schnell entwickelt. Und ich glaube auch in einer Jim-Studie, das ist eine Jugendstudie zum Thema Medien, Pädagogik, dass 96% der jungen Menschen heutzutage ein Handy haben und jeder zweite ein Smartphone, also ein internetfähiges Handy. Und deswegen sind natürlich Apps und ähnliche Dinge sehr, sehr wichtig auch für diese Leute. Also ich gucke mir heutzutage, lese ich keine Zeitung mehr. Ich habe die sämtlichen Nachrichtenangebote der Online-Medien sozusagen auf dem Handy, lese die in den Pausen und genauso kann ich natürlich auch einen Studienplan oder ähnliches verwenden. Ich glaube, da müsste man einfach ein Stück weit zweiseitig fahren. Einerseits wirklich traditionell ein Heft rausbringen, den Schülern zu geben, damit man das auch nutzen kann. Andererseits natürlich aber auch wirklich verstärkt auf den Online-Bereich setzen, weil als junger Mensch habe ich mein Handy natürlich auch ständig bei mir und auch mal so vielleicht im Unterricht, wo es nicht ganz so erlaubt ist. Sehr, sehr selten.
Noch eine zweite Wortmeldung war das, eine zweite Frage, ne?
Hören Sie mich? Ja. Die Frau Ködel, Sprecherin des Netzwerk Medienbildung in Dresden. Und zwar würde ich gerne mal darauf hinweisen, dass wir das gerade alles sehr reduziert auf Internet betrachten und uns nicht zum Beispiel über das Selbstgestalten von Filmen, die Bearbeitung von Bildern, das Erstellen von Trickfilmen mit konzentrieren. Wir arbeiten seit 6 Jahren in verschiedenen Bereichen in der Medienbildung und kriegen immer wieder mit, wie Lehrerinnen und Lehrer sehr begeistert in Workshops mitmachen mit ihren Jugendlichen. Und ich möchte nochmal sagen, am günstigsten ist es eigentlich, normale Medienbildungsangebote mit in Schule zu holen und sich anzuschauen, wie Medienbildner aus der freien Jugendhilfe, von den freien Trägern, zum Beispiel auch mit Jugendlichen arbeiten und die dann mitnehmen. Ja, also wir erleben ganz oft, dass Lehrerinnen und Lehrer dann auch sagen, hey, ist ja doch ganz einfach. Das, glaube ich, kriege ich auch in meinem Unterricht umgesetzt. Ach, das mit dem Audioschnitt, das habe ich mir viel komplizierter vorgestellt. Ja, und deswegen nochmal ein Appell, denken Sie auch mal noch mit an die freien Träger der Jugendhilfe, die zum Beispiel seit 4 Jahren die Cross-Media-Tour, ein Kooperationsnetzwerk von freien Trägern organisieren, wo kostenlose Workshops sind, wo alle Jugendlichen, die Interesse daran haben, lernen, Audioschnitt zu machen, Hörspiele zu erstellen, Computerspiele zu designen. Ja, also da gibt es unglaubliche Möglichkeiten. Nehmen Sie die mit auf, schauen Sie sich cooler das mit an. Ja.
Mhm. Ich bin ja nun quasi auch ein bisschen mit aus dieser Branche. Ein Argument, was man immer wieder bekommt, ist natürlich dann, naja, der Lehrplan lässt solche Projekte eigentlich nicht zu. Wie sieht es denn damit aus? um die Frage mal so in die Richtung noch auszubauen.
Ja, da ist genügend Platz drin. Also ich möchte vielleicht noch mal auf eins verweisen. Also der Herr, der mich vor uns angesprochen hat, Punkt 1, natürlich fängt die Mädchenerziehung am Gymnasium, nicht mal am Gymnasium an, schon an der Grundschule an, und am Gymnasium wird sie im Grunde fortgesetzt. Mädchenerziehung ist natürlich viel mehr als Internet, aber das ist der gefährliche Teil. Das andere befindet sich ja innerhalb des geschlossenen Systems Schule. Wenn also meine Foto-AG nach draußen zieht, Fotos bearbeitet, dann ist das alles nicht so schlimm. Also deshalb kommt hier vielleicht immer wieder diese Gefahr Internet. Zum anderen, natürlich würde ich Ihnen gern die Hausaufgaben Ihrer Kinder ins Netz stellen, bloß dann bekommen Sie natürlich die Ordnungsnote, weil Sie letztendlich ja dann verantwortlich sind, wenn die Hausaufgaben nicht erledigt werden. Also auch diese Gefahr besteht. Am Gymnasium Klotzsche ist Handyverbot. Damit man den Lehrern zuhört während des Unterrichts und nicht die Apps abgrast, ob da irgendwo was Interessanteres sein könnte. Und nun möchte ich ja nicht unbedingt ganz böse sein, aber wenn ich halt mir bloß eine gewisse Vorauswahl oder nur ins Online reingehe und das vielleicht gerade im Mathematikunterricht, na gut, dann habe ich natürlich das Bedürfnis, von dem Lehrer nachmittags nochmal eine Aufgabe zu erhalten, weil ich gerade keinen Plan hatte, um ihm zuzuhören. Also das sind die nächsten Gefahren, die sich hier auftun, wo Schule natürlich gefordert ist und wo wir ständig reagieren müssen. Also denken Sie nicht, dass wir in einem luftleeren Raum leben und die Medienerziehung rausgeschoben haben. Wenn ich die interaktiven Tafeln sehe, dann habe ich relativ vernünftig angefangen. Mit 2 Stück voriges Jahr. Jetzt werden nochmal 5 nachgeholt, da sind wir bei 7. Und ich glaube, dass das ein vernünftiges Schrittmaß ist, wo man sagt, so, wir fangen an mit ein paar Lehrern, die sich dafür interessieren, die sich das zutrauen, damit umzugehen und die auch irgendwo einen Sinn sehen in der Anwendung. Denn eine interaktive Tafel ist nicht unbedingt für jedes Stoffgebiet und für jede Unterrichtsform geeignet. Sie sollte weiterhin eine Ergänzung sein und hat ein Problem. Und auch das mussten wir schon kennenlernen. Deshalb für die Lehrerausbildung. Sollte der Strom mal ausfallen, muss man ein Stück Kreide da haben. Ansonsten geht mit so einem Ding nichts.
Naja, wenn ich mal kurz einhaken darf. Das überzeugt mich nicht, dieses Argument, dass der Strom ausfällt und dass deswegen die Schule nicht mehr funktionieren kann. Also das ist ja keine Antwort auf die Thesen, die auch vorhin der Kollege von Vodafone aufgestellt hat. Ich glaube, die ganze Gesellschaft ist eben tatsächlich mittlerweile basiert auf digitalen Infrastrukturen. Und warum sollte die vor der Schultür Halt machen und wir sagen, na, das können wir doch gar nicht mehr zugriffssicher dort darstellen oder beziehungsweise Versorgungssicherheit dort herstellen. Also ich denke, das ist an der Stelle vielleicht auch der falsche Zungenschlag.
Eine Ergänzung zu dem Handyverbot ist ein großes Thema, was gerade auch bei Schülern sozusagen immer oft zu Diskussionen führt, gerade in der Schulkonferenz, weil Lehrer und Eltern da immer ein Stück weit skeptisch sind. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass es ein Stück weit ein Handyverbot gibt für den Unterricht. Was ich aber nicht für richtig und auch nicht modern halte, ist die Tatsache, dass es Schulen gibt, die komplettes Handyverbot haben, also wo ich weder im Unterricht noch in den Pausen mein Handy benutzen kann. Denn wird immer damit argumentiert, die Schüler sollen sich nicht ablenken. Wenn ich mich als Schüler ablenken will, nicht aufpassen will, mit meinen Freunden kommunizieren will, da habe ich früher Briefchen geschrieben mit Papier, habe die weitergereicht. Heutzutage mache ich das mit meinem Handy. Dennoch kommt man nicht auf die Idee, Papier zu verbieten in der Schule. Das heißt, es ist ein Stück weit der falsche Ansatz. Und ich sage mal so, es ist wichtig, dass man den Lehrern auch die Möglichkeiten gibt, diese Medien in den Unterricht zu integrieren. Deswegen halte ich es für sinnvoll, wenn man sozusagen Ausnahmeregelungen reinmacht, wenn der Lehrer es gestattet, im Unterricht das Handy zu vernutzen, meinetwegen zu Recherchezwecken, für eine Diskussion im Gemeinschaftskundeunterricht, dann sollte das möglich sein und in der Pause sollte der Schüler die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, mit seinem Handy Musik zu hören oder im Internet zu surfen. Aber prinzipiell im Unterricht ist der Lehrer für den Unterricht verantwortlich und wenn die Schulordnung sagt, es ist verboten, sollte man sich daran halten. Aber der Lehrer sollte die Möglichkeit haben, das natürlich auch in den Unterricht mit einzubeziehen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil ein reines Verbot komplett in Schule, das wird, glaube ich, der modernen Zeit nicht gerecht und auch nicht das, was die Schüler wollen.
Ja. Vielleicht, um den Blick nochmal etwas weiterführend in die Richtung zu lenken, was denn Schule eigentlich leisten kann. Wir haben ja, ich zumindest erlebe 2 verschiedene Diskussionsstränge. Der eine hat was zu tun mit, welche Infrastrukturen sind zeitgemäß und sollten, Stichwort Masterplan, hier in Sachsen an sächsischen Schulen eigentlich vorhanden sein und wie hat das auch Berührung zu anderen Partnern in der Ausbildung oder in der Bildungslandschaft insgesamt, Lehrer Aus- und Weiterbildung war da auch mit angesprochen. Der andere Diskussionsstrang bezieht sich aber auf die Kompetenzen, die wir eigentlich trainieren wollen, beziehungsweise auf das, was wir als Kriterien für einen erfolgreichen Schulbesuch inhaltlich sozusagen festhalten. Und das ist mir noch persönlich gar nicht so richtig klar geworden, ob denn tatsächlich das Modell eigenes Unterrichtsfach oder das Modell, es zieht sich durch die Schule insgesamt oder aber eben vielleicht auch, es gibt die Möglichkeit, außerschulische Initiativen und Angebote zu integrieren und ob eins von diesen dreien sozusagen der Königsweg ist, beziehungsweise ob man vielleicht das auch miteinander kombinieren kann oder sollte.
Ja, aber der Mix ist da. Also die Schule arbeitet selber damit. Wir arbeiten zum Beispiel ganz eng mit der TU zusammen, Unibelt, E-Learning, also meine 11er und 12er belegen dort schon universitäre Kurse, können dort schon bestimmte Sachen ablegen. Meine Kleinen sind fit und die Zukunft wird auch sein, dass ich natürlich im Unterricht kontrolliert dann die Technik mit einsetze. Also wir können... Ich habe vor 20 Jahren Schule übernommen und vor 20 Jahren habe ich mir so ungefähr vorgestellt, was in 10 Jahren sein wird. Wenn hier einer sitzt, der mir sagen kann, wie Schule in 10 Jahren funktioniert, dann würde ich mich riesig drüber freuen. Wir werden unwahrscheinliche Schritte machen, der wissenschaftlich-technische Fortschritt treibt uns nur so und ich gebe Ihnen da vollkommen recht, warum soll ich heute ein Tablet kaufen, was morgen bloß noch die Hälfte wert ist? Also das sind wirklich Probleme, die wir in der nächsten Zeit haben werden. Und deshalb möchte ich immer wieder warnen davor, Schritt für Schritt reinzugehen, die Lehrer mitzunehmen, die kommen mit, die gehen mit, denn als Multiplikator habe ich die Leistungsträger, die damit umgehen, die den anderen einfach die Angst nehmen in der Fachschaft und sagen, das kannst du auch, schau dir es mal an. Dann wird innerbetrieblich damit gearbeitet und nach außen kann ich dann immer gehen. Aber schön kontrolliert und alles Schritt für Schritt. Und bitte nicht, da gebe ich ihm vollkommen recht, irgendwelche Millionen rausgeworfen und irgendwelche Tablets gekauft, die letztendlich dann ja nicht das bringen, was wir erwarten. Also mit diesen Büchern kann ich unwahrscheinlich mitgehen. Dort gibt es nur rechtliche Sachen, dass die Verlage sich dort also sträuben, solche E-Books herzustellen oder uns zur Verfügung zu stellen, wo wir draufladen können. Diese Ideen sind da und die gilt es einfach voranzutreiben. Und was ich mir als Praktiker wünschte, dass ganz einfach die Leute gefragt werden, die dann damit umgehen sollen. Dass man sie fragt, was ist effizient, was sollen wir euch geben, was bringt euch was und dann das Geld in die Hand nehmen.
Also das ist ja auch wichtig, dass diese ganze Diskussion jetzt nicht einfach nur, wie häufig in solchen Bereichen Aktionismus ist. Und jetzt machen wir mal ganz viel, um damit symbolisch zu zeigen, wir kümmern uns um Bildung und um neue Medien, sondern dass wir wirklich von unserem Ziel, von unserer Strategie hin aus diesen Plan uns überlegen. Wir haben eines getan, jetzt auch nochmal in diesem Jahr, mit der Verlängerung einer Wissenschaftsschranke im Urheberrecht, auch die Möglichkeiten zu schaffen, dass der Einsatz von Teilen aus Büchern, aus Lehrheften, in Internetbibliotheken oder in solchen Schülernetzwerken, Schulnetzwerken ermöglicht wird. Und das, finde ich, läuft ganz gut. Im Bereich der Wissenschaft, in der Lehre läuft es nicht so gut wie in der Bildung, aber in der Bildung ist es sehr ordentlich. Mit der Verlängerung haben wir für den Wissenschaftsbereich auch was geschafft. Also ich glaube, wir haben viele Voraussetzungen jetzt erst einmal auf den Weg gebracht, sodass man das auch jetzt einfach umsetzen muss und bei dem Umsetzen auch vernünftig lernen und das immer wieder zurückspiegeln.
Ich würde an dieser Stelle gern noch ein weiteres Thema aufgreifen, und zwar die Werteerziehung und eventuell auch ein Kontra, was die neuen Medien damit reinbringen. Dazu begrüße ich recht herzlich Professor Günther Portune. Herr Portune, ja, ich hatte es gerade schon gesagt, die Werteerziehung und die neuen Medien. Ist Werteerziehung für unsere Kinder überhaupt leistbar mittels neuer Medien?
Ja. Ja.
Einfach? Ja.
Natürlich.
Okay.
Das gab es bei Sokrates, das gab es zur Zeit der Postkutsche, das gab es zur Zeit der Beginn des Automobils. Bertha Benz war zum Beispiel mit Werten ausgestattet und hat ihren Mann überzeugt, dass Selbstständigkeit das Wichtigste ist und dass man Auto einfach fahren muss. Das war so, als die Tafel erfunden wurde, und das ist auch jetzt mit dem Tablet so.
Okay. Die wachsende Informationsflut, die Kinder zu verarbeiten haben, es wird immer irgendwo schwieriger, die ganzen Informationen, die einfließen auf die Kinder und Jugendlichen zu verarbeiten. Gleichzeitig ist es durchaus auch eine Herausforderung, dass neue Medien so die Schlagzahl, die scheinbar vorgegeben wird, des Lernens erhöhen. Wie sollte damit umgegangen werden?
Bedacht. Weil die Schlagzahl des Lernens kann ich nicht erhöhen. Das ist von völlig anderen Dingen abhängig als von den Medien. Sie müssen wissen, Tablett und Tafel sind ja lediglich Hilfsmittel. Und wenn ich Hilfsmittel habe, muss ich mich auf das Hilfsmittel einstellen. Und offensichtlich haben wir im Moment das Problem, dass wir unterschiedliche Hilfsmittel haben mit unterschiedlichen Vorstellungen, unterschiedlicher Lehrer, die unterschiedliche Vorstellungen zu den Hilfsmitteln haben, nicht? Und deshalb habe ich in den Schulen einen Mix und mit diesem Mix muss man leben können. Und natürlich kann ich nicht einfach sagen, ab morgen wird nur noch mit Tablett unterrichtet. Stellen Sie sich einfach vor, wahrscheinlich haben Sie oder mehrere andere auch am Samstag das Hahnenkammrennen gesehen in Kitzbühel. Geben Sie einer Schule 50 Paar Rennskier und sagen Sie, jetzt wird alles besser. Dann ist das natürlich ein kompletter Blödsinn. Sie brauchen einen Skilehrer dazu, der weiß, wie man mit diesen Skiern umgeht und der nicht nur weiß, wie man mit diesen Skiern umgeht, wenn er vorher Langlauf unterrichtet hat. Und das ist das eigentliche Problem. Also ich bin sehr dafür mache das auch überall dort, wo ich tätig bin, Tablets einzuführen. Sie werden staunen, ich selbst habe natürlich ein iPod, nicht? Man will ja noch aussehen wie mit 60, aber Sie müssen sehen, dass wir nicht nur neue Medien brauchen, nicht nur neue Geräte brauchen, sondern wir müssen diese Menschen auf diese Geräte einstellen. Das bekommen wir nicht geschenkt.
Okay. Direkt nochmal also gefragt.
Fortbildung natürlich.
Okay. Direkt nachgefragt, Kreide oder Tablet? Hat beides seine Daheitsberechtigung noch in den nächsten 10 Jahren?
Tablet. Werde ich nicht schmutzig.
Okay. Vielen Dank, Professor Portone.
Danke.
Ja, klares Statement für das Tablet und für das saure Jackett zu Ungunsten der Kreide. Eine Frage, die mich noch interessiert, wir haben vorhin etwas intensiver schon gesprochen über die vernetzte Welt, das Globalisierte, was wir irgendwo haben. Der Blick in die anderen Länder, wie weit ist der denn oder inwieweit ist der denn gerade in der Bildungspolitik wichtiger oder besonders wichtig? Vielleicht die Frage auch an den Bildungspolitiker Michael Kretschmer. Wir hatten vorhin das Beispiel gehört aus Estland, wo jeder Bürger nun das Grundrecht hat auf eine Internetanbindung. Was können wir denn der Bildung, vielleicht in anderen Ländern, was können wir denn davon für uns, für Sachsen übernehmen und natürlich auch für Gesamtdeutschland?
Ich glaube, dass wir uns international, national sowieso nicht, aber auch international nicht verstecken müssen, sondern dass wir da mit ziemlich gutem Selbstbewusstsein sagen können, wir haben unser Bildungssystem so aufgebaut, dass es hervorragende Ergebnisse bringt. Und deswegen bin ich auch immer gegen Experimente. Ich bin in der Wendezeit auch noch zur Schule gegangen. Und ich habe es bei mir selbst erlebt und bei meinen jüngeren Geschwistern, in dem Moment, wo große Veränderungen in so einem System Schule stattfinden, ist erstmal alles auf Stillstand, weil die Lehrer nicht mehr wissen, was mit ihnen passiert, weil die Schüler durch den Wind sind. Und ich möchte gern solche Situationen so oft, wie es geht, verhindern. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Schulen haben, die Möglichkeit auch zum Diskurs ermöglicht. Was gab es in den vergangenen 20 Jahren für Themen, die die Gesellschaft bewegt haben? Von Rechtsextremismus, Linksextremismus, die Frage Drogen und jetzt auch wieder die Frage Umgang mit dem Internet. Wir haben vor wenigen Jahren noch ganz intensiv darüber diskutiert, dass Jugendliche in Größenordnung wirklich ihr ganzes Privatleben und auch intime Fotos ins Internet gestellt haben. Das sind ja Diskussionen, die nicht deswegen zu Veränderungen geführt haben, weil sie in der FAZ oder in der Sächsischen Zeitung stattgefunden haben, sondern weil sie in den Schulen zwischen Lehrern, Kindern, Jugendlichen und unter den Jugendlichen, unter den Schülern stattgefunden haben. Das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die die Schule leisten muss. Und auch da haben wir, glaube ich, eine vernünftige Situation geschaffen. Deswegen andere Länder, ich bin auch da nicht derjenige, der sagt, wir müssen immer alles neu erfinden, sondern ich finde, es geht darum, den sächsischen Weg, das sächsische Schulsystem weiterzuentwickeln. Und die neuen Medien verlangen einfach, dass wir sie in einem stärkeren Maße einbeziehen. Und wir haben ja heute diskutiert, in welchem Umfang man das machen kann, in welchen Schritten man das machen kann. Ich bin aus dieser Diskussion zumindest jetzt schon einmal schlauer, als ich hier reingegangen bin.
Das ist schön zu hören. Der sächsische Weg, wie setzt denn den zum Beispiel die TU Dresden um aus der Praxis im Umgang mit neuen, modernen Medien?
Also das ist natürlich eine Frage, die mir so ziemlich...
Es ist, glaube ich, an, ja. Einfach sprechen.
Gut, dann ja, jetzt geht es auch wieder. Ja, es ist eine Frage, die mir ziemlich sozusagen zu Pass kommt. Wir haben natürlich Infrastrukturen entwickelt an der Hochschule und auch Strategien, um im Verbund mit anderen Hochschulen hier im Freistaat Sachsen, Stichwort Bildungsportal Sachsen, uns ja, einen Rahmen zu geben und Möglichkeiten zu schaffen, online gestützte Lernsituationen im Tagesgeschäft sozusagen zu verankern. Und das strahlt so allmählich aus, beziehungsweise wir suchen auch Übergänge im Bereich berufliche Bildung, im Bereich schulische Bildung. Sie hatten eben das Stichwort Unibelt genannt. Wir merken, dass es dort auch immer ein guter Rahmen sein kann, um Kooperationen zu ermöglichen. Das heißt nicht unbedingt, dass nun alle Studierenden abwechselnd in Leipzig, Chemnitz, Dresden und in anderen Standorten in Sachsen studieren, aber zumindest gibt es dafür auch Infrastrukturen. Das ist insofern ja, deutschlandweit nicht ungewöhnlich, aber doch hat ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, als dass wir relativ wirtschaftlich eine Plattform für alle nutzen und dadurch auch versuchen, ressourcenschonend zu agieren. Insgesamt zeigt sich, dass eben Bildung auch stärker vom Lernort, also vom physischen Lernort unabhängig wird. Und man kann sich dann fragen, wo ist denn eigentlich dieser Lernort? Ist das in der Hochschule, im Hörsaal oder in der Bibliothek oder ist es vielleicht außerhalb der Hochschule zu Hause, in der Eisenbahn oder im Studentenwohnheim? Und das sind interessante Fragen. Das heißt, man merkt dann, dass man also auch mit solchen digitalen Lernobjekten natürlich sich gut von bestimmten physischen Repräsentanten entfernen kann und damit auch Angebote nutzen kann. Vorhin kam das Beispiel Tutorials in YouTube oder aus YouTube, damit ganz neue Lernszenarien auch kreieren kann, die oft selbstgesteuert sind und dann bestimmte Kompetenzen benötigen. Wir versuchen, das für unsere Studierenden zu ermöglichen, ein solches Training. Ich will nicht sagen, dass das flächendeckend schon den gleichen Standards oder Erwartungen folgt, aber es gibt zumindest einen guten Rahmen, um damit experimentieren zu können.
Okay. Diese Tutorials, die Sie gerade ansprachen, für einen normalen Unterricht in der Schule auch denkbar, vorstellbar, wünschenswert. Werden sie vielleicht sogar schon im Unterricht eingesetzt aktuell?
Ja, sie werden schon eingesetzt von einzelnen Lehrern. Also Lehrer versuchen sich ab und zu auf YouTube und es gibt ja da auch sehr gute Lernvideos, kann ich selbst bezeugen sozusagen. Ich nutze es auch gelegentlich. Konnte diesem Beispiel, dass man heutzutage bei YouTube schneller Sachen findet für die Bildung als bei Google, auch ein Stück weit mit unterschreiben, es einfach anschaulicher ist. Also E-Learning ist ja eine Sache, die auch sehr stark am Kommen ist. Einfach das Virtuelle, wenn jemand da ist, was erklärt, ist halt auch ein bisschen mehr als nur Text, wenn ich Text lese, sondern ich habe jemanden da, den ich mir anschauen kann, der Gestik und Mimik hat, der das eben auch aufgrund eines Experimentiertisches sozusagen auch plastisch darstellen kann. Insofern sind das wirklich Trends, die auch sehr, sehr hilfreich sind und die das Lernen auch sehr, sehr stark unterstützen. Es wird schon zaghaft sozusagen verwendet von einzelnen Lehrern, könnte mir sowas stärker vorstellen, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit im Kommen. Also es hängt auch sehr viel dann eben von den Lehrern ab, wie weit haben sie die Zeit, da zu recherchieren, was Sinnvolles zu finden. Es macht sicherlich keinen Sinn, den kompletten Unterricht mit solchen Videos zu machen, aber so einzelne kurze Sequenzen, 3, 4, 5 Minuten, das Thema kompakt zusammengefasst, nochmal allgemein, das sind Dinge, die hilfreich sind, den Unterricht kreativ zu gestalten.
Herr Degen, mal unter uns gefragt, wie viel Zeit verbringen Sie pro Tag vorm Computer? Oder mit neuen Medien?
Also meine Eltern sagen zu viel.
Okay.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ja. Ab und zu ist es ein bisschen viel. Ich weiß nicht, so 6, 7 Stunden werden es schon sein, so mit Handy und PC und alles Mögliche.
Das ist eine Menge, ja. Es gibt ja den Psychologen und Hirnforscher Manfred Spitzer, der ja über digitale Medien die Meinung vertritt, dass die durchaus süchtig machen, dass die Auslagerung der Hirnarbeit, das Gedächtnis, ja, schwinden lässt, sage ich mal. Und er warnt vor dem Konsum digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche. Stichwort da, digitale Demenz, Professor Köhler. Wie schätzen Sie diese Gefahren denn ein der neuen Medien? Werden die Menschen wirklich dümmer durch die Nutzung neuer Medien oder ist das ausgemachter Schwachsinn aus Ihrer Sicht?
Also 2 Worte zu Kollegen Spitzer. Ich bin auch Vorstand der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sich speist. Und wir hatten eine Diskussion, Podiumsdiskussion eben zu dem neuen Buch von Spitzer, was in der Presse war im letzten September in Wien. Und da fiel das Stichwort Krawallwissenschaftler.
Also die sozusagen Öffentlichkeitswirksamkeit, die er mit seinen Thesen erzielt, ist zwar bemerkenswert, aber es hat auch den Hang zum Unseriösen. Das will ich vorab sagen. Auf der anderen Seite beleuchtet er ein Thema, was natürlich absolut relevant ist, nämlich die Frage, inwieweit verändern wir uns durch den Umgang mit neuen Medien. Da würde ich sagen, das ist absolut korrekt zu sehen, dass wir durch die Nutzung einer bestimmten Umwelt oder Infrastruktur eben auch andere Werten, andere Personen, andere Individuen werden, als vielleicht die Generationen vor uns gewesen sind. Ja, also diese Dynamik, die finde ich auf jeden Fall realistisch. Dass es mit digitaler Demenz einhergeht, dass eine solche Veränderung immer bloß zum Negativen geschieht, daran glaube ich nicht.
Also müssen wir dagegen auch nicht intervenieren, wenn Jugendliche 6, 7, 8 Stunden mit neuen Medien zubringen?
Wie sieht denn Ihr Berufsleben aus? Wie lange am Tag sitzen Sie am Computer recherchieren? Das ist, ich denke, es ist ein Werkzeug, was wir für viele Lebenszwecke nutzen und insofern zum Lernen, zum Wissen, zum Informieren, aber eben auch für andere produktive Zusammenhänge.
Also jetzt würde ich aber intervenieren, also zumindest in meiner Funktion als Schulleiter, weil hier die Verantwortung der Lehrer, der Eltern wiederkommt. Also wenn, ich setze mal voraus, Herr Professor, dass Sie vernünftig mit den Mädchen umgehen und die für die Arbeit nutzen und zum Fortkommen. Wenn ich meine Schüler sehe, wenn ich meine Schüler befrage, dann sind das nicht immer sinnvolle Sachen, die damit geschehen. Und Herrn Spitzer gebe ich insofern recht, weil ich selber täglich oder fast täglich nachvollziehen muss. Ich versuche im Vormittag Stunden dem Schüler irgendwelche mathematischen Kenntnisse rüberzubringen, versuche ihm zu befähigen, sich im Zahlenraum zurechtzufinden, Algorithmen abzuarbeiten, um zu einer Lösung zu kommen. Er geht nach Hause, macht seinen Rechner an und spielt Spiele. Und diese kurzen, knappen Frequenzen sorgen dann dafür, dass sie größtenteils all das löschen, was ich so mühsam versucht habe, am Vormittag in seine Großhirnrinde reinzuritzen. Und da spreche ich dann schon davon, dass 7 Stunden vor dem Computer erstens bestimmt für die Augen nicht gut sind und zweitens auch nicht unbedingt für einen Schüler gut sind, der nicht damit umgehen kann. Und hier kommen wir wieder, ich bin vielleicht der Falsche hier, aber ich kann nur warnen, weil der Umgang mit all dem, was uns umgibt, mit Medien, mit Informationen, mit Spielen und, da gehören entweder die Eltern dazu, die den Finger drauf haben und sagen, so nicht, das ja, es gibt auch vernünftige Software, es gibt Lernsoftware, ich kann googeln, ich selber arbeite dort ganz intensiv, wenn ich Aufgaben suche für meinen Unterricht, ich kann zu YouTube gehen und mir eine Sequenz anschauen, die kann ich im Unterricht mit reinnehmen. Das ist alles gegeben, aber es muss seinen Sinn haben. Und ich glaube, diesen Sinn, den hat es nicht immer. Und da sind wir alle in der Verantwortung, die mit den neuen Medien umgehen, diejenigen, die das noch nicht so richtig können, nämlich unsere Kinder, unsere Schüler, dazu zu befähigen.
Kann ich Herrn Haubitz nur zustimmen. Ich glaube, auch unter Schülern gibt es sehr, sehr unterschiedliche Kompetenzen, wie der Umgang ist. Hat ein Stück weit auch mit Selbsterfahrung zu tun. Und ich glaube, genau Aufgabe von Schule und ein Stück weit auch von Bildung ist es, genau den jungen Menschen das an die Hand zu geben, wie man damit in einem Rahmen umgehen kann. Ich sage es mal so, zu wenig Medienkenntnis ist auch nicht gerade das Beste, aber zu viel ist sozusagen auch schlecht. Vielleicht müssen wir ein paar Jahrzehnte nicht darüber nachdenken, für ältere Menschen Online-Kurse anzubieten, sondern eher den Menschen anbieten, wie man aus dieser Online-Welt wieder rauskommt. Aber um diese Kompetenzen zu vermitteln, braucht es halt sozusagen in der Schule gute Pädagogen, die das auch rüberbringen können. Denn neue Medien ist halt mehr als nur bei Facebook sein und schreiben, sondern es ist halt wirklich recherchieren. Es ist die Datenflut ein Stück weit kanalisieren, ein Stück weit filtern und die wichtigen, relevanten Informationen für sich rausfinden. Und das ist nie angeboren, das kann man nur erlernen.
Also zunächst mal, glaube ich, gilt für dieses Thema Medien- und Internetnutzung das, was auch früher gesagt wurde fürs Fernsehen. Nämlich, es macht Schlaue schlauer und Dumme dümmer. Und das ist die bittere Erkenntnis, dass möglicherweise auch das, was Kurt Biedenkopf uns vor Jahren immer noch gesagt hat, wir leben in einer Wissensgesellschaft, Wissen ist der einzige Rohstoff, der durch den Verbrauch nicht weniger wird, sondern sich vermehrt. Der eine oder andere kann sich noch daran erinnern. Haben wir damals staunend zugehört. Ich habe seit geraumer Zeit den Eindruck, es ist nicht die Frage von Wissen, sondern es ist die Frage von Erkenntnis. Und dazwischen ist ein großer Unterschied. Ob ich im Internet, und das Internet ist voller Wissen, voller Informationen, ob ich das einfach konsumiere, ob ich es ohne Reflexion benutze oder ob dahinter ein Erkenntnisprozess steht. Und Erkenntnis heißt ja auch lernen, heißt verstehen, heißt dann auch wieder abrufbar haben und daraus neue Dinge selber entwickeln zu können. Und das ist etwas, was wir derzeit noch nicht in dem richtigen Maße, glaube ich, verstanden haben mit diesem neuen Medium des Umgangs. Und ich glaube schon, dass es hier sehr viele Verletzungen oder Erkrankungen oder Behinderungen gibt, die gerade entstehen durch die Benutzung. Und zwar nicht bei Kindern, sondern bei ganz erwachsenen Leuten. Weil diese Ablenkung durch diese Smartphones, die ja quasi immer präsent sind und die ich ja so erlebe, wie auch meine Kollegen sie benutzen, ja, zwangsläufig dazu führen, dass man sich nicht mehr richtig konzentrieren kann, dass man die Aufnahmefähigkeit leidet. Und im besten Fall kann man die Forderung erheben, wir brauchen einen Knicke für den Umgang mit diesen neuen Medien. Und im Extremfall muss man sagen, wir müssen jetzt dringend uns wirklich verständigen, wie muss man diese neuen technischen Instrumente nutzen. So ähnlich, wie man auch meinetwegen mit Medikamenten oder mit der Energie oder dem Dieselmotor erstmal lernen muss, wie man damit umgeht. Es ist eine technische Revolution. Und wir benutzen sie derzeit ganz selbstverständlich und ich finde in einem viel zu hohen Maße wirklich naiv.
Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum, bitte.
Ja, dieses Problem, was Sie jetzt gerade schildern, lösen wir zum Teil, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, durch eine Gesprächs- und Sitzungskultur. Also wir sagen sozusagen an, was wir gerne haben möchten und wie wir uns miteinander verständigen. Wir benutzen auch Handys im Unterricht. Und zwar benutzen wir sie zum Beispiel zum Drehen von Handyclips zu speziellen Unterrichtsthemen, sei es Geschichte oder sei es Chemie, irgendein Experiment abfilmen und erklären und das zum Beispiel dann auch online stellen, wenn das erlaubt ist. Ja, also wichtig ist nochmal der Gedanke, finde ich persönlich, aus der Produktion heraus zur medialen Bewertung zu kommen. Das heißt, dass ich sozusagen die Informationen, die mir geboten werden, bewerten kann, weil ich selber so etwas schon mal kreiert habe. Ja, ich habe schon mal selber ein Bild manipuliert und ich weiß, wie einfach das ist, einfach eine Figur aus einem Foto auszuschneiden und woanders reinzusetzen. Demzufolge kann ich auch bewerten, dass dieses Bild vielleicht einfach manipuliert ist. Ja, und was ich ebenfalls noch mal kurz mit zur Sprache bringen möchte, wir reden gerade so vom intellektuellen Elfenbeinturm. Was ist denn mit Förderschulen? Was ist denn mit Mittelschulen? Ja, wir haben Unibelt. Unibelt ist ein ganz großartiges Konstrukt, um E-Learning sozusagen in Schule schon zu etablieren. Aber es ist halt für Gymnasien. Warum denn kein E-Learning in Mittelschule? Und warum nicht einfach von der Produktion, rede ich zu lange?
Es wär schön, wenn Sie noch eine Frage anschließen wollen, dass Sie die jetzt...
Ja, ich würde gerne wissen, wie man sich das überlegen könnte, dass zum Beispiel die Schüler selber Unterrichtsstoff anfangen zu produzieren zu verschiedenen Themen und in E-Learning einzustellen. Das heißt sozusagen ein offenes E-Learning-System für Schule zu kreieren.
Also ich glaube, dass wir dafür zumindest vom Urheberrecht die Voraussetzungen geschaffen haben. Und das ist ja auch mal eine wichtige Frage, dass man nicht im rechtsfreien Raum ist. Das Zweite, ich möchte eine Lanze brechen für die vielfältigen Wettbewerbe, die es gibt, auch der medienpädagogischen Zentren. Ich sehe hier Kollegen aus meinem Wahlkreis mit da, ich sehe ihre Vereine. Und was man dabei sehen kann, ist, dass dabei auf erstaunliche Weise nicht nur immer die Gymnasien gewinnen, sondern dass da häufig Förderschulen dabei sind, die da erste Preise belegen. Ich habe erlebt, wie ein Wettbewerb von Microsoft, da ging es auch darum, der Wettbewerb war, wir stellen uns Urlaub vor und macht es bitte anhand der neuen Medien. Gewonnen hat die Astrid Lindgren Förderschule hier in Dresden-Gorbitz gegen eine große Anzahl von Gymnasien in ganz Deutschland mit einem tollen Wettbewerb, weil die Lehrer dort wirklich auch die Kompetenz hatten und dran geblieben sind. Ich erinnere mich an den Wettbewerb des Landtagspräsidenten, wo der zweite Preis an eine Förderschule bei mir aus dem Wahlkreis aus Görlitz gegangen ist. Also das ist auch eine Möglichkeit, Sie haben vollkommen recht, wo man auch Menschen zum Zug kommen lassen kann, die ansonsten bei reinem Lernen Schwierigkeiten haben, die im Zweifel wirklich etwas praktischer veranlagt sind. Und letzten Endes haben Sie jetzt gerade auch nochmal recht gegeben, es geht um diesen Erkenntnisprozess. Wenn ich etwas selber mache, habe ich eine andere Beziehung dazu. Das gilt in der Mathematik, in Kunst und es gilt eben auch für die neuen Medien.
Ich kann mich da auch nur anschließen. Ich glaube auch gerade für Schüler, denen es halt in der Schule schwerer fällt, eine Möglichkeit durch diese Praxiserfahrung ganz andere Motivation auch für andere Bereiche in der Schule zu bekommen. Wenn ich an einem tollen Projekt teilnehme, ein Video selbst produziere, kann das ein Anreiz sein, mich in der Schule doch mehr anzustrengen, weil ich einfach auch ein bisschen Abwechslung bekomme. Also ich kann da Herrn Kretschmer nur beipflichten, was er gesagt hat.
Und wir haben eine weitere Frage aus dem Publikum.
Frage und kleinen Kommentar. Mein Name ist Steffen Friedrich, gehörte zu denen, die Schulen ans Netz vor 15 Jahren in Deutschland aus der Taufe gehoben haben. Erste Bemerkung, Herr Kretschmer, ja, Wettbewerbe helfen. In Sachsen gibt es den einzigen Informatikwettbewerb als sächsischen Informatikwettbewerb mit etwa 7.000 Teilnehmern pro Jahr. Zweitens, weil wir heute über Estland sprechen, der Informatik-Biber, der ähnlich wie Mathematik-Känguru inzwischen europaweit funktioniert, ist in Estland erfunden worden und ist weitergetrieben worden. Also dort gibt es große Erfahrungen, die wir nutzen sollten. Dritte Bemerkung, was Medien und Bildung in diesem Bereich betrifft. Wir haben vorhin über die verschiedenen Zugänge der Lehrer gesprochen, über die Erfahrungen, die Schüler haben. Ja, ich gehöre zu denen, die da Unibelt als Projekt mitgetragen haben. Wir haben auch erfahren, wie Schüler damit arbeiten. Ich glaube, das Entscheidende ist aber auch, welche Inhalte wir für Unterricht bereitstellen, was wir dort tun, um Lehrer ihren Unterricht verbessern zu helfen. Und dort habe ich große Sorge. Ich habe Sorge, dass wir die Ressourcen, die wir dafür brauchen, auf die Lehrer abschieben, er möge mal einen Nachmittag für den Unterricht sein Zeug zusammensuchen. Als wir damals mit Schulen am Netz angefangen haben, hatten wir Kollegen, die für andere Materialien mal auch didaktisch ausgesucht hatten, zurecht gemacht haben, damit sie besser passen, die Spreu vom Weizen getrennt haben. Und das war, ich glaube, 1996 noch nicht so schlimm wie heute. Ich glaube, dafür sollten wir investieren und vielleicht manches, was wir für Tablets jetzt nicht ausgeben, dafür investieren, dass wir solche Dinge für Unterrichtszusammenhänge besser sortiert haben und dann darüber reden, wie wir das geschickt in didaktische und methodische Prozesse im Unterricht einbeziehen.
Vielen Dank dafür. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Zeitpunkt.
Entschuldigung, dass ich das Wort nochmal an mich reiße. Mir hat sehr gut diese Anmerkung gefallen mit den die Spreu vom Weizen trennen. Es ist natürlich schwierig, wenn Sie schauen, was bei YouTube an Mengen da rumstehen, wenn Sie da ein Keyword eingeben. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich wirklich erschreckend, wenn ich jetzt im Biologieunterricht sehe, dass ein Thema dran ist, was von der Basis, sprich männliche Gesetze, durchaus Basiswissen ist, wo dann ein Lehrfilm gezeigt wird, der zum Beispiel noch über Mongoloide spricht und die Entwicklung in dem Bereich, die Forschung der letzten 20 Jahre zum Beispiel komplett außen vor lässt. Nun, das Problem, was mich da besonders bedrückt ist, meine Tochter hat zu diesem Thema eine Arbeit angefertigt, hat sich über ein Dreivierteljahr mit dem Thema auseinandergesetzt, hat eine sehr gute Arbeit dann auch abgeliefert und dieses Thema von der Biologielehrerin überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Es wurde der Lehrfilm gezeigt mit veraltetem wissenschaftlichen Wissen und das finde ich einfach wahnsinnig schade, weil da gibt es neue Sachen. Danke. Batteries alle.
Der rennen Sie bei mir offene Türen ein mit praxisnahen Unterricht. Also Schüler wünschen sich natürlich auch, dass Unterrichtsinhalte, die gerade modern, die aktuell sind, auch viel, viel stärker in den Unterricht rein integriert werden. Ist natürlich auch eine schöne Sache, ich weiß. Und bin jetzt auch bereit, mal ein Stück weit in diesen Lehrerpart ein Stück weit mit zu ergreifen. Ist natürlich auch immer schwer, als Lehrer auf modernsten Stand zu sein. Aber natürlich ganz klar, in die Richtung muss es gehen, dass diese modernen Inhalte, das moderne wissenschaftliche Erkenntnis auch in den Unterricht reinfließen.
Es gibt natürlich auch viele Bereiche, wo tatsächlich eine letztlich gesicherte Erkenntnis gar nicht ohne weiteres verfügbar ist. Da bedarf es bestimmter methodischer Kompetenzen, um diese eben aus der Cloud oder aus dem Web zu extrahieren, beziehungsweise dann eben auch an politische Meinung zum Beispiel oder Diskurse über gesellschaftliches Grundverständnis. Das sind ja Themen, wo man auch nicht unbedingt mit der fertigen Antwort hineingehen kann. Und ich denke, da gibt es auch Bereiche, wo es viele Möglichkeiten gibt, eben Schüler aktivierend beziehungsweise durch den Pädagogen geführt Methodiken beizubringen und dabei auch Online-Technologien zu nutzen, um zu ganz neuen Erkenntnissen zu kommen.
Okay. Ich würde jetzt gerne die letzten 20 Minuten das Forum noch komplett öffnen für Ihre Fragen. Also jetzt ohne, dass wir nochmal eine große Diskussion hier vorn beginnen. Wenn Sie Fragen stellen möchten, dann tun Sie dies bitte jetzt. Haben wir weitere Wortmeldungen? Ja.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Schlegel. Ich bin von der Firma EMC in Thalheim. Wir sind seit 20 Jahren Hersteller von technischen Lehrmitteln, unter anderem kleine CNC-Fräsmaschinen für die Schulen zum Beispiel. Wir müssen aber in letzter Zeit doch sagen wir, sehen oder beobachten, dass obwohl die Industrie eigentlich den Fachkräftemangel beklagt, die Ausstattung der Kommunen und Städte mit Finanzmitteln für die Schulen doch immer weiter zurückgeht, dass ich mich halt frage, wie diese ganzen neuen Herausforderungen hinsichtlich digitaler Technik oder was auch immer Medientechnik aufgebracht werden soll.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Darf ich antworten?
Gerne.
Sie haben vollkommen recht, wir haben eine Teilung. Auf der einen Seite ist das Land, ist der Freistaat Sachsen für die Lehrer zuständig, bezahlt die Lehrer und auf der anderen Seite die Kommunen, die das Schulgebäude und die Ausstattung mit Tafeln und eben auch Unterrichtsmaterial gewährleisten sollen. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen den verschiedensten Kommunen. Es gibt Gemeinden, auch in meinem eigenen Wahlkreis, wo ganz klar ist, es ist ein kleines Dorf mit wenig Geld und trotzdem ist dort alles picobello in Ordnung. Und dann kommen sie nach Leipzig, um nicht Dresden zu sagen, und dann ärgern sie sich, dass das eine Schule ist, die aus Containern besteht und wo wir im Dach das Loch haben und es einregnet. Die Schüler merken das zu allerletzt und beschweren sich zu allerletzt. Und trotzdem ist es, wenn wir durch die Gegend gehen und mit offenen Augen sagen, das kann doch so nicht sein. Ich will jetzt hier niemanden aus der Verantwortung lassen. Auch den Freistaat Sachsen nicht oder auch mich als Generalsekretär nicht. Und trotzdem möchte ich Ihnen sagen, wir müssen dafür sorgen, dass in der Entscheidung auf der kommunalen Ebene, was ist wichtig? Kultur, Sport, Bildung, Wirtschaftsförderung, Ordnung und Sicherheit, Straßenbau, einfach die Schule eine wichtige Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, also es muss jetzt alles der Freistaat machen oder der Bund, dann glaube ich, kommen wir nicht zu dem Ergebnis, sondern es muss vor Ort ein wichtiges Thema sein. Ich will mir das aber gerne nochmal mitnehmen, weil mich das wirklich interessiert, ob das jetzt etwas ist, was man für Sachsen verallgemeinern kann. Ist es wirklich so, dass die sächsischen Kommunen da weniger ausgeben? Dem Punkt wollen wir uns gerne zuwenden. Was die Finanzausstattung angeht, haben wir mit dem sächsischen Finanzausgleichsgesetz auch für dieses und jetzt fürs nächste Jahr, glaube ich, eine Basis geschaffen, dass in allen Politikbereichen, also auch in der Bildung, genügend Geld zur Verfügung stehen sollte.
Wir haben hier vorne noch eine weitere Wortmeldung. Hier vorne.
Ja. Ja, guten Abend. Mein Name ist Dr. Jan Urso. Ich bin Stadtrat aus Görlitz. Ich wollte Michael Kretschmer unterstützen hier. Es ist tatsächlich so, dass im FAG, in dem Finanzausgleichsgesetz, dafür gesorgt wurde, dass in diesem sogenannten Nebenansatz, da sind auch die Bücher pro Schüler, werden die dort festgelegt und gefördert. Das ist dann die Entscheidung aber der Kommunen, was die tatsächlich fördern wollen und was für Ausstattung die Schulen bekommen. Also es ist wirklich auch eine lokale Entscheidung, unabhängig davon, von den Möglichkeiten, denen vom Land dann dazu kommen. Danke.
Gerne, vielen Dank. Das Mikrofon bitte wieder. Weitere Fragen von Ihnen? Sie möchten noch kurz.
Ja, ich würde gerne noch mal was kommentieren. Sie hatten ja vorhin gesagt, also mit Schule darf man nicht experimentieren. Das sehe ich auch so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich doch sehr für gezielte Experimente unter geschützten Bedingungen, die man dann aber auch wirklich selbstbewusst aufgreift und verallgemeinert. Und da vermisse ich mitunter auch so ein bisschen das, und da rede ich jetzt nicht bloß über Sachsen, sondern insgesamt in Deutschland ein systematisches Handeln, gerade was Innovation angeht. Der Blick zu den Nachbarn, beziehungsweise dann auch mal weiter weg nach Asien oder nach Amerika, zeigt ja, dass es nicht immer genauso funktionieren muss, wie das hier passiert. Nicht die Experimente, sondern der Betrieb von Schule an sich, und nicht alle anderen, die andere Kulturen verfolgen, machen schlechte Erfahrungen. Also da würde ich auch eine Lanze dafür brechen wollen, von den Esten zu lernen. Da ist nicht alles übertragbar sicherlich, aber eben auch an anderer Stelle nochmal zu schauen. Was mich persönlich umtreibt, ist Ressource Wissen. Die deutsche Automobilindustrie verkauft inzwischen oder produziert inzwischen mehr Autos in China. Und die Mobiltelefone, die schicken neuen, die werden natürlich auch alle dort hergestellt und vieles andere auch. Und da überlege ich immer dann, da denke ich auch an meine Kinder dabei, wo ist denn deren Platz in einer künftigen Welt und wie können die einen Platz da finden? Und da hat natürlich tatsächlich die Kompetenz im Umgang mit neuen Technologien, die auch durchaus dann wettbewerbsfähig ist mit anderen Kulturen, einen ganz großen Stellenwert. Und da denke ich, kann man gar nicht mutig und neugierig genug sein, um sich über eine solche Zukunft Gedanken zu machen. Und da gehört Experimentierfreude dann auch wieder dazu.
Also das Schlechteste wäre, wenn Sie mich so verstehen würden, die Schule soll bleiben, wie sie ist, und wir wollen keine Neuerung. Das ist nicht meine Meinung, sondern ich bin nur ein bisschen gebranntes Kind. Ich will zunächst einmal jetzt ganz kurz eine Beschreibung, die ist nicht politisch. Die Beschreibung heißt, es gibt keinen Politikbereich, der so ideologisch belastet ist wie der Schul- und Bildungsbereich. So, das ist eine Feststellung, ich glaube, die ist unbestritten. Und jetzt ist die große Frage, was macht man mit diesem Wissen? Wir wollen ja eigentlich, und aus Sachsen haben wir da sehr viel Zeit und Mühe investiert, eine bundesländerübergreifende Bildung organisieren. Lehrpläne, Vorstellungen, wie man mit neuen Medien umgeht, gemeinsame Abituraufgaben, gemeinsame Schulformen. Der frühere Kultusminister Roland Wöller hat sich wirklich massiv eingesetzt dafür, dass wir unser Modell der Mittelschule, genannt dann Oberschule, in Gesamtdeutschland verankern als die zweite Schulart neben dem Gymnasium. Und die Wahrheit ist, dass sobald eine neue Landesregierung gewählt wird, wir haben es jetzt zweimal gesehen in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen, wir werden es in Niedersachsen genauso erleben, sie das Thema Bildung nimmt, um neu rum zu experimentieren. Und dort nicht die Frage gestellt wird, was ist denn jetzt eigentlich, was hat sich bewährt? Wo kommen vernünftige Ergebnisse daraus? Was sind die Länder, die bei PISA vorn gelegen haben? Was sind deren Bildungskonzepte? Sondern es werden die gleichen ideologischen Vorstellungen, die man immer hatte, dann auf die Schule übertragen. Und das führt bei mir dazu, ich sage, es ist mir lieber, dass wir in Sachsen ein wirklich gutes Bildungssystem haben. Dass meine Kinder, die jetzt noch weit von der Schule entfernt sind, dass die dann in die Schule gehen und die beste Bildung bekommen, um dann wirklich überall in Deutschland oder auf der Welt ein Studium beginnen zu können oder eine vernünftige Ausbildung zu haben, als dass wir in einen Einheitsbrei kommen, der auf jeden Fall unter dem liegen wird, was wir heute in Sachsen haben. Und das ist eine, sagen wir mal, bittere Erkenntnis. Vielleicht gibt es auch in der nächsten Zeit dann noch einmal einen Durchbruch. Ich sehe ihn zurzeit nicht. Die Bundesforschungsministerin hat ja jetzt den Wettbewerb 500 Millionen Euro für eine Exzellenzinitiative Lehrerbildung daran geknüpft, dass die Bundesländer sich danach auch bekennen, dass die Lehrerbildung, Ausbildung in allen Bundesländern anerkannt wird. Das hat ja zu einem riesen Streit geführt. Und dann haben die CDU-Länder jetzt gesagt, so, jetzt legen wir mal gemeinsam was vor. Das ist unser Vorschlag für einen Staatsvertrag. Leider ist nach der Wahl in Niedersachsen schon ein Partner wieder nicht mehr vorhanden, der diesen Staatsvertrag eigentlich mit uns schließen wollte. Von daher, ich finde, wir müssen hier leider oder vielleicht auch nicht leider die Antworten, was gut und was richtig ist, finden. Dabei sollten wir mit offenem Blick überall hinschauen, in Deutschland und auch international, aber dann für uns selbst die Entscheidung treffen. Diejenigen, die das 1990 für dieses Land machen mussten, die Lehrer, die da waren und die von außen kamen, die haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Und wenn wir das damals nicht gemacht hätten, sondern dort eine Einheitssoße gehabt hätten, würden wir heute nicht so dastehen. Deswegen können wir mit, ohne Überheblichkeit, aber mit sehr, sehr viel eigenem Selbstbewusstsein einfach auch bei diesen neuen Entwicklungen sagen, komm, wir machen uns Gedanken und wir versuchen dann einen eigenen Weg zu gehen.
Also vielleicht so eine, das Schlusswort hätte nicht besser sein können, aber ich muss vielleicht noch einen draufsetzen. Ich habe ein Gymnasium in Dresden. Ich wünschte mir einen Schulbürgermeister aus Görlitz. Ich wünschte mir, dass das erhalten bleibt, was wir haben. Herr Professor Friedrich, ob wir einen Bildungshörfer hernehmen, ob wir Unibelt hernehmen. Überall wird darüber nachgedacht, ob man vielleicht da noch was kürzen kann oder da noch was kürzen kann. Und ich wünsche mir natürlich Experimente auch an meiner Einrichtung, punktuell, ordentlich angesetzt, ordentlich vorbereitet und dann transformiert in die Breite. Und ich wünsche mir so nette Schüler wie dich und dann, glaube ich, kann hier überhaupt nichts mehr schief gehen.
Herr Degen, was wünschen Sie denn sich? Sie haben doch bestimmt auch Wünsche, oder?
Ich habe auch Wünsche, ja. Ich habe viele Wünsche. Ich bin ja noch jung. Die Welt steht ja noch vor mir. Nein, was ich mir wünschen würde, auch von diesem heutigen Abend, dass man dieses Thema neue Medien mitnimmt, dass man ein Stück weit dafür eine Offenheit entwickelt, dass man sich da ein Stück weit auch die Ängste abbaut, auch wirklich in einzelnen Modellen mit Projekten, mit außerschulischen Partnern, gerade im Ganztagsangebot, dieses Thema verstärkt in die Schulen reinbekommt. Weil es ist nun mal ein typisches Jugendthema und es ist auch das Thema, was die jungen Menschen, sagen wir mal, in der Schule ein Stück weit vermissen. Weil das ist ihre Umgebung, was sie nachmittags machen, aber es findet halt logischerweise nicht so oft statt oder nicht in dem Rahmen, wie es vielleicht hätte stattfinden müssen. Und deswegen hoffe ich mir einfach, dass man da einen Impuls in die Schulen reinbekommt, dieses Thema Stück für Stück weiterentwickelt wird. Und ja, einfach die Medienkompetenz, die Vermittlung und generell der Umgang mit Medien, ob das im Unterricht ist oder ob das am Beispiel Schule ist, mit zum Beispiel diesen E-Mail-Adressen, mit dieser schulinternen Lernplattform, dass die einfach Einzug finden, flächendeckend in Sachsen und nicht nur an einzelnen Schulen. Und ich glaube, das ist ein Ziel, wo es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
Professor Köhler.
Naja, der Masterplan, der vorhin angekündigt war, den finde ich schon ganz gut, wenn er kommt. Also eine 10-Jahres-Perspektive, ohne sie wirklich planwirtschaftlich festzuzurren, sondern mit genügend Offenheit. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges und da kann man auch Ressourcen fragen und Ähnliches klären. Aber gemeinsame Ziele bestimmen gehört eben auch dazu.
Okay, lassen Sie uns nochmal einen Ausblick wagen. Sie haben gesagt, 1990 wurde vieles neu aufgebaut, klar. Wie die Menschen, die damals aktiv waren, die hatten eine Vision, was zu entwickeln. Wie sieht denn die persönliche Vision aus, wie in 10 Jahren der Unterricht vielleicht aussehen kann oder die Lehre?
Ja, die hatten keine Vision, sondern die hatten eine vernünftige Einstellung und eine vernünftige Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist. Und das muss ich sagen, das finde ich so faszinierend, dass man in einer Zeit, wo alles in Frage steht, wo sich alles verändert und alles auflöst, so viele Leute hatte und heute auch hat, die einfach mit ruhigem Blick die Dinge gesehen haben. Und damit meine ich natürlich die aus Baden-Württemberg zu uns gekommen sind, aber auch diejenigen, die hier waren, die Bürgerrechtler oder die Experten aus den Schulen. Und das ist einfach ein gesunder Menschenverstand und das ist sicherlich auch ein Stück weit so eine konservative Art zu sagen, also wir machen jetzt nicht jeden modernen Medien- und Modetrend mit, sondern wir konzentrieren uns und beziehen uns auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Was soll ein Kind wirklich wissen? Worauf kommt es wirklich an? Und das war erfolgreich und das wird auch wieder erfolgreich sein. Ja.
Ist eine Frage? Haben Sie eine Frage noch? Ja? Nee? Okay, gut. Wie sieht es in 10 Jahren aus?
Ja, wie sieht es in 10 Jahren aus? Ich habe mir damals 1992 einen Rechenschieber aufgehoben. Ich kann heute noch damit umgehen. Ich kann meinen Schülern heute noch erklären, wie das funktioniert hat und wie toll das ist, wenn man das Ergebnis nicht sofort dastehen hat, sondern in Form eines Überschlags hinterfragen muss. Und Herr Portune, nehmen Sie es mir nicht übel, in 10 Jahren möchte ich noch den Kreidestab auf meiner rechten Schulter spüren. Ich werde dann also im Notfall das eine oder andere Kreidepaket in meinem Schreibtisch aufbewahren, um auch das dem Schüler zu zeigen. Denn es ist heutzutage schon erschreckend, wenn man dem Schüler versucht rüberzubringen, dass es früher Kachelöfen gab, wo schwarze Steine reinkamen, man hat Licht gemacht und es wurde warm. Und ich glaube, diese Grundtechniken sollten wir ganz einfach nicht vergessen.
Gehen wir die Runde nochmal.
Ja, in 10 Jahren, moderne Medien sind fest integriert, die Lehrer sind sehr motiviert, das Ganze zu verwenden. Trotzdem werden die Schüler nach wie vor sehr, sehr viel schreiben und neue Medien und moderne Medien und das Internet werden Teil von Schule sein, aber werden die Schule nicht ersetzen und der Lehrer wird nach wie vor im Mittelpunkt stehen und dafür sorgen hoffentlich, dass die Schüler eine gute Bildung bekommen und damit auch eine gute Zukunftsperspektive haben.
Ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist, aber ich bin mir sicher, dass wir das mitgestalten können.
Wir werden es erleben. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei meinen Podiumsgästen, Michael Kretschmer, Herrn Haubitz, Konrad Degen und Professor Dr. Köhler. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft in der Bildung noch so bringt. Was auf jeden Fall jetzt erstmal gebracht wird, sind natürlich noch Geschenke für die Gäste. Ne? Die werden jetzt angereicht, glaube ich. Sehr schön, genau. Vielen Dank.